Mensch, Dennis, pass doch mal auf. Was machst du denn die ganze Zeit? Warum hängst du denn ständig am Handy rum?
Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz so. Ja, jetzt. Was war die Frage?
Was machst du da die ganze Zeit am Handy?
Ach so, ich spiele WWE Supercard. Tut mir leid, das ist gerade, wir sind gerade mitten in der Season. Es gab wieder ein neues Update und da muss ich halt einfach zocken.
Hä? Kennst du das nicht? WWE Supercard, nein.
Es ist so ein Trading Card Game auf dem Handy. Das ist ganz, ganz einfach, aber es zieht dich sofort in seinen Bann. Ich spiele das tatsächlich seit der ersten Season, was schon wirklich lange ist, und bin ganz tief drin und muss jetzt natürlich wieder zusehen, dass ich wieder aufs Top-Tier komme, das jetzt gerade geschmiedet ist. Das ist seit irgendwie einem Monat draußen und das habe ich jetzt gerade erreicht. Aber durch die ganzen Sonderaktionen, die dieses Spiel immer wieder hat, bin ich natürlich immer wieder dabei und spiele das. Und ja, hat mich durch einige langweilige Besprechungen gebracht und jetzt gerade war ich kurz abgelenkt. Entschuldigung.
Ach, das ist ja interessant. Ich habe es jetzt auch gerade angefangen, tatsächlich. Ich find's super cool. Man bekommt ja irgendwie fast jeden Tag neue Belohnungen, wenn man sich anmeldet und kriegt auch immer wieder neue Karten. Ich habe schon voll die coolen Sachen, unter anderem Becky Lynch und Alexa Bliss gesammelt. Kann man da auch gegeneinander kämpfen? Kann ich dich da irgendwie finden?
Ja klar, man loggt sich ja mit einem Account ein, also mit dem Apple, wie heißt denn das, Game Center, mit Facebook. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und darüber kann man sich dann eigentlich auch finden. Man kann einen Clan gründen sozusagen und dann gemeinsam gegen andere antreten. Es gibt halt so Team-Events und Solo-Events. Es ist eigentlich immer was zu tun.
Ja, okay, jetzt bin ich hooked. Ich will das auch. Wo kriege ich das Spiel?
Eigentlich überall. Also du kannst im iOS-Store gucken, im Play-Store. Irgendwo findest du es schon. Such einfach nach WWE Supercard und dann müsstest du es finden.
Und was kostet es?
Nichts. Das ist umsonst. Du hast wie zwar nichts? Die Möglichkeit. Ja, das ist alles umsonst. Wie gesagt, du spielst halt diese Events oder loggst dich täglich ein und bekommst deine Karten. Du kannst natürlich auch ein bisschen Geld investieren, wenn du die Entwickler unterstützen willst. Aber brauchst du alles nicht. Ist tatsächlich alles Free-to-Play.
Boah, cool. Und wie starte ich denn am besten, wenn ich anfange? Dennis, du bist Profi. Wie komme ich am besten rein?
Am besten ist es, also wenn du unter der Woche startest, kannst du ganz normal in die Pay-Per-Views einsteigen. Da gibt es immer eine Sorte, die gesponsert ist. Am klügsten ist es eigentlich aber, zum Wochenende hin einzusteigen. Am Donnerstagabend starten immer die großen Sonderaktionen, Team Battleground oder sowas. Und da kann man dann eigentlich einsteigen, kriegt dann relativ schnell auch die ersten wirklich sehr guten Karten und spurtet dann schnell durch die verschiedenen Stufen, um, ja, sich Richtung Top-Level zu arbeiten und dann an die richtig, richtig heißen Karten ranzukommen.
Wow. Ja, cool. Dankeschön. Leute, WWE Supercard bietet euch eine neue Form des Trading Card Games. Ihr könnt euer Deck immer weiter ausbauen und eure Superstars mit Specials pimpen und in spektakulär inszenierten Matches gegeneinander antreten lassen. Das Spiel ist komplett gratis und auch ohne Inboy-Käufe gut zu meistern. Wir danken 2K für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts. What do we got over here? A cup of Heinz. A cup of Heinz. Ihr hört Kappa Haters, euer Wrestling-Podcast seit 2017. Es begrüßen euch die Four Horsemen, Marco, Dennis, Taco und Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zu Kappa Haters, eurem Wrestling-Podcast, zur Ausgabe zu Money in the Bank. Ich mache das nicht alleine, sondern der Thomas ist bei mir. Hallöchen.
Ja, hallo. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen zusammen.
Ja, nur falls die Leute sich wundern, welche Folge ist das, ist es natürlich 144 und ich habe das natürlich auch nicht jetzt gerade nachgeschlagen, sondern wusste das vorher schon. Also alles andere wäre eine dreiste Lüge.
So. Ganz genau. Aber gib mir doch nächstes Mal ein Zeichen, dann rede ich länger, dann kannst du ein bisschen mehr in Ruhe googeln.
Ich habe gewunken, aber du reagierst ja nicht.
So, ja. Aber ich habe das Video aus, so ein Mist. Fürs nächste Mal.
Okay, diesmal. Wie geht's dir? Habe ich das schon gefragt?
Nein, aber danke der Nachfrage. Doch, es war ein sehr spannender, aufregender Tag und ich habe dich ja auch ein bisschen warten lassen. Ich musste Sohnemann noch ins Bett bringen und habe auch so eine kleine, dezente Bettschwere dadurch jetzt selber bekommen. Eben war nämlich noch die Feuerwehr bei uns im Garten und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Irgendein Wasserschlauch-Drucktest oder so und haben irgendwie unseren halben Garten geflutet und dann mussten wir natürlich nochmal schnell mit Sohnemann raus und Feuerwehr gucken. Deswegen hat sich das heute alles ein bisschen hingezogen. Also ein für Sohnemann ein ereignisreicher, erfolgreicher Tag mit Feuerwehr im Garten und ansonsten eigentlich auch alles entspannt gerade. Wie sieht es denn bei dir aus?
Genauso, aber ohne Sohnemann und Feuerwehr. Also heute war bei mir ein sehr, sehr ruhiger Tag. Ist nicht so viel passiert. Bisschen Kleinkram gemacht, nochmal mit meinem neuen Chef telefoniert. Aber alles eigentlich im Rahmen des Üblichen. Ich habe heute einen Brief vom Zoll gekriegt. Ich habe wieder einmal festgestellt, ach guck, England ist ja gar nicht mehr EU.
Ja, so ein Mist.
Weil ich habe mir mal wieder T-Shirts bei der WWE bestellt, weil die halt so ein paar gefeuerte Wrestler die T-Shirts relativ günstig rausgefeuert haben. Und dachte, naja, Mensch, vom EU-Shop, das ist ja kein Problem. Naja, ist es halt doch, jetzt muss ich noch mal zum Zoll fahren und mal ein paar Euro drauflegen. Okay, aber so ist das dann halt.
Ja.
Aber alles eigentlich im Rahmen. Genau, und sonst bereite ich mich darauf vor, demnächst, ich wollte eigentlich sehr, sehr bald nach New York fliegen mit einem Kumpel, das müssen wir jetzt alles absagen bezüglich der Einreisebestimmung in die USA, da muss ich jetzt irgendwie die Tage nochmal einen ganz großen Storno-Abend machen und diverse Hotels entbuchen und mit der Fluggesellschaft diskutieren, ob wir jetzt wirklich in dem Bereich sind, wo die, also wo wir nichts bezahlen müssen. Das wird ganz spannend, aber eigentlich müsste das alles hinhauen.
Lass mich raten, das hat irgendwas mit einer Viruspandemie zu tun, dass das gerade so schwierig ist?
Ja, davon haben gar nicht so viele mitbekommen, aber ja, tatsächlich. Und dazu kommt, dass der alte Präsident eine Order erlassen hat, dass niemand aus, also dass Touristen aus Europa, aus dem Schengen-Raum nicht einfach so in die USA einreisen können. Der einzige Weg für mich wäre jetzt gewesen, 2 Wochen lang in ein Nicht-EU-Land zu fahren, um dann in die USA zu fliegen. Aber ich habe nicht genug Urlaub, um das zu machen. Sonst wäre ich dabei, aber so wird es leider nicht.
Aber auch ein spannender Plan. Hättest ja nach England fliegen können, T-Shirts mitnehmen und dann.
Das stimmt, was ich da gespart hätte. Nee, wir wären über Island geflogen.
Und den Zollstress, cool. Ne, was man sich da alles gespart hätte.
Ja, eben, das hätte sich total gerechnet. Naja, jetzt muss ich erstmal gucken, auf dem Brief vom Zoll steht, unbedingt per Mail vorher ankündigen, wann man da sein wird. Ich melde mich per E-Mail, natürlich antwortet mir kein Schwein.
Ja.
Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Notfalls muss ich da morgen mal anrufen, auch wenn ich unaufgefordert mit Menschen telefonieren immer doof finde.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen.
Genau. Nee, ansonsten gibt es gar nicht so viel Spannendes. Ich habe es geschafft, eine zweite PS5 zu ergattern, die ich halt weitergegeben habe natürlich. Also und zwar auch zum Einkaufspreis. Also
ich
nutze das nicht dreist aus, aber mich haben so ein paar Leute gefragt, wenn du eine findest, kauf sie und gib sie mir. Und das mache ich jetzt so ab und zu mal, wenn sich das ergibt. Das ist ganz angenehm.
Sehr gut, der barmherzige Samariter der Gaming-Szene. Aber
genau das.
Apropos Gaming-Szene, spielst du eigentlich auch gerade noch so ein Handyspiel? Also jetzt mal abseits von Werbung, bist du drinne im Supercard-Game?
Und wie? Also, ich bin, wenn du es auch ein bisschen spielst, dann weißt du ja, dass gerade das Endlevel die Forged-Stufe ist und die habe ich erreicht.
Oh Mann, ey, ich verstehe das noch überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich spiele es jeden Tag. Ich habe auch schon einige Boni eingesammelt für täglich einloggen. Aber darüber hinaus mache ich immer ganz viele Kämpfe und sammle Karten und versuche abzuleveln und sowas, aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz so viel verstanden, aber ich finde es einfach, eigentlich ist eine ganz witzige Sache, muss man sagen.
Es ist halt wirklich so ein Gehirn-Ausschalten-Spiel, was man so nebenbei machen kann und das mache ich sehr gerne und halt seit der ersten Season, deswegen habe ich halt ein kleines bisschen Vorsprung und wenn du willst, können wir gerne nach der Sendung, das müssen wir jetzt nicht im Cast machen, aber können wir nachher eine kleine Einführung geben und du kannst mir deine Lieblingsfragen stellen.
Oh ja, das machen wir.
Das kriegen wir gut hin. Genau. Und sonst, wenn das natürlich jetzt im Cast gewünscht ist, dann könnte ich ein Patreon-Format machen, in dem ich Supercard erkläre. Oh, die Idee gefällt mir. Nein, aber sollten da draußen jetzt ganz viele sein, die sagen, oh bitte, bitte erklär's mir, dann meldet euch gerne, dann bauen wir das nächstes Mal mit ein oder so. Sonst habe ich das Gefühl, dass ich hier vielleicht Dinge erkläre, die 3 Leute interessieren und das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben.
Wir haben übrigens auch ein Kappa-Haters-Team. Da weiß ich noch nicht, was man damit anfangen kann, aber es gibt auch ein Team, wenn ihr also unter diesem Bereich Social, glaube ich, guckt und nach Teams sucht, Kappa-Haters findet ihr da auch.
Bist du noch alleine das Team?
Nee, Taco und ich sind das Team. Ja, okay, und da sind wir gut. Ganz schön stolz drauf.
Ja, völlig zu Recht. Es braucht halt irgendwie, ich glaube, 5 oder 7 Leute, um ein Team wirklich starten zu können, aber Das wird sich ergeben bei unseren Millions und Billions of Zuhörern.
Aber sowas von.
Genau, genau. Nee, das schauen wir mal. Das erkläre ich dir. Das pulle ich dir bei. Das ist gar nicht so schwer.
Sehr gut.
Genau, ja, nee, aber sonst kann ich gar nichts erzählen. Hast du noch irgendwie was? Hast du jetzt schon Ferien eigentlich? Unterrichtsfreie Zeit.
Ja, genau, das ist ja so ein bisschen untergegangen, weil ich ja immer nur so sporadisch da bin. Ich bin ja eigentlich gar kein richtiger Lehrer mehr. Ich habe ja die Seiten gewechselt und bin vom Lehrerpult an den Schreibtisch in der Bildungsbehörde gewechselt.
Stimmt doch, das hast du mal erzählt,
das habe ich mir verdrängt. Genau, das ist aber auch immer nur einfach so, was heißt das denn? Denn ich bin jetzt ein richtiger Schreibtischtäter ohne Ferien. Und hab Urlaub, das muss man sich mal vorstellen.
Verrückte Sache.
Richtig, aber das Schöne ist, ich habe jetzt auch wieder Wochenenden. Also man kann, glaube ich, auch nochmal einen eigenen Podcast über den Beruf des Lehrers machen. Es gibt auch einige Lehrer-Podcasts da draußen. Ich habe selber auch einen. Und genau, also das ist einfach jetzt ganz entspannt. Ich bin einfach mega entspannt. Ich muss jetzt keine Zeugnisse schreiben. Es ist Montag übrigens nochmal. Wir nehmen an einem Montag auf und ich habe einfach heute so schön im Laufe des Tages nebenher Money in the Bank geguckt und es ist alles einfach mega entspannt gerade.
Das klingt nicht schlecht. Ja, dieses Lehrerjob, die Idee mit den vielen Urlaub, also Ferien klingt immer ganz gut, aber ich kenne genug Lehrer, um zu wissen, dass da tatsächlich Arbeit hintersteckt. Man soll es nicht glauben.
Ganz genau.
Nee, verstehe ich. Ja, cool. Dann hast du im Urlaub noch Pläne? Ich habe gesagt, dass man kommt nicht so gut weg. Aber
genau, zum Glück habe ich Familie auf Rügen. Und das heißt, auf Rügen können wir immer ganz gut ankommen. Und das werden wir auch ein bisschen machen im August.
Ja, das klingt doch hervorragend. Wir haben für Oktober mal wieder die Überlegung, nach Sylt zu fahren. Schon mal lose angefragt. Mal gucken, ob das klappt.
Ja, auch ein guter Plan.
Definitiv, genau. Ja, nee, aber sonst, wenn es nichts weiter gibt, würde ich langsam mal in die News einsteigen.
Oh ja.
Ich würde erstmal, wollen wir mit den AEW-News anfangen?
Das können wir gerne machen. So richtig klassisch News in diesem Sinne, was, wann, wie, wo passieren wird, gibt es gar nicht. Eine Kappa Haters News ist, dass ja eine neue Patreon-Folge online gegangen ist am heutigen Montag, wo ich nochmal die letzten beiden Folgen nachbespreche, denn bei AEW ist ja gerade Folgendes los, dass ja die Live-Shows gerade stattfinden, also die ersten vier großen Shows vor Publikum im Juli und da sind zwei Shows schon gelaufen. Also seit der letzten Kappa Haters Aufnahme, wo es ja nur einen Einspieler von mir gab, waren jetzt Road Rager und das Fighter Fest Nacht 1 und, naja, News in dem Sinne sind es vielleicht auch nicht mehr, aber also Neuigkeiten, über die man einfach reden muss. Aleister Black ist debütiert. Als Malakai Black ist er jetzt bei AEW unter Vertrag. Und jetzt denkt ihr euch da draußen natürlich, wie kann das denn sein? Der wurde doch gerade erst entlassen. Ja, er hat anscheinend noch einen alten NXT-Vertrag, wo noch eine andere Nicht-Antrittsklausel drin war von 30 Tagen. Und das ist wohl keinem aufgefallen. Und ja, deswegen konnte er jetzt ziemlich schnell und dadurch eigentlich ja auch einigermaßen überraschend bei AEW auftreten. Und also ich fand's einfach nur geil. Es ist noch nichts Großes. Es ist auch so ein bisschen vielleicht so ein WWE-Callback, so Retribution für Arme. Das Licht ging ein paar Mal aus und auf einmal ging das Licht an und er stand da, schwarzer Anzug und hat Cody im komplett weißen Anzug einfach mal niedergemäht. Und das fand ich einfach ziemlich beeindruckend. Hast du davon was gesehen?
Ja, das habe ich mir. Ich habe mir die ganze Sendung sogar angeguckt, weil es mich halt interessiert hat. Ich versuche ja auch irgendwie Schritt zu halten und spätestens als ich dann gehört habe, dass Aleister Tommy End da auftritt, die hatten dasselbe Problem, war mir klar, dass ich das sehen möchte, auch wenn bis jetzt ja noch nicht so viel passiert ist. Aber ich glaube, da werden wir auch sehr viel sehen. Er selbst hat auch ja in Interviews gesagt, dass er sehr, sehr zufrieden ist, da, wo er jetzt ist, dass er doch eine gewisse Freiheit spürt, die er vorher nicht gespürt hat. Und er hat dazu, das muss man auch sagen, er hat zwar gesagt, dass er sich bei WWE unwohl gefühlt hat, aber er ist keiner von denen, die jetzt hingehen und allen erzählen, wie scheiße WWE ist, sondern der halt sagt, das hat halt nicht so gepasst, das war nicht gut, wie es da lief, aber das ist jemand von denen, wo ich sagen würde, da spricht überhaupt nichts dagegen, dass der irgendwann nochmal zurück zur WWE geht, aber jetzt warten wir erstmal ab, wie sein Run da wird, weil ich glaube, das wird uns schon alle sehr, sehr überzeugen und zeigen, wie gut der Mann einfach ist.
Genau, das glaube ich auch. Und also er hat es jetzt gerade mit Cody zu tun und ich habe es eben schon gesagt, also das ist einfach optisch auch so ein wunderschönes Bild, wie er in so einem schönen schwarzen, edlen Anzug und Cody in so einem komplett weißen Anzug, wie die gegeneinander antreten. Es gab auch schon so Parallelen zu Star Wars Episode 1, Darth Maul gegen Obi-Wan in dieser Abschlusskampfszene und da, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist episch. Ich glaube, man muss sich hier bei der WWE auch noch bedanken, dass sie nämlich diese Einstiegsvignetten für ihn produziert haben, denn im Grunde geht sein Charakter eigentlich genau da weiter, wo wir so diese letzten Einspieler von ihnen in der WWE gesehen haben. Also er trägt auch in dem einen Auge so eine Kontaktlinse, dass die eine Gesichtshälfte ist auch so ein bisschen dunkler geschminkt und im Grunde ja, sieht es fast so aus, als würde er einfach da weitermachen. Also das ist eigentlich auch eine ziemlich abgefahrene Art, wenn man so aus so einer laufenden Storyline rausgeworfen wird, das eigentlich so woanders weitestgehend übernehmen zu können und vielleicht sogar auch weiterführen zu können, da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Das ist ja noch mal, also ne, ich meine, viel dümmer kann es für die WWE ja auch gar nicht laufen oder kann sie sich nicht anstellen. Du nimmst einen Wrestler, der offensichtlich beliebt ist, baust ihn auf, ohne ihn wirklich zu zeigen, weil er war ja in der WWE auch nur einmal da, hat zweimal den Kick ausgepackt und ist wieder verschwunden. Ja. Und jetzt passiert dasselbe bei AEW. Es sind dieselben Vignetten. Im Endeffekt erzählt er dieselbe Geschichte. Und du verpennst doch die Geschichte mit dieser Sperrklausel, wo man auch denkt, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das passiert. Und da kann man ja schon mal zur WWE rübergucken auch, dass sie bei wem war das?
Buddy Murphy. Haben sie angerufen.
Genau. Der hat einen panischen Anruf gekriegt, in dem er angeboten wurde, ihm seine 30 Tage No-Compete-Clause gegen eine 90 Tage einzutauschen. Ich weiß nicht genau, wie man so ein Angebot macht. Aber da hat er gesagt, Leute, bleibt locker. Ich habe auch 90 Tage. Also bei mir könnt ihr erstmal noch warten.
Genau.
Wahnsinnig professionell das alles.
Total. Ja. Genau, aber auch sowieso wahnsinnig, aber darüber können wir, glaube ich, auch uns ewig lange wundern oder aufregen, dass man also diese ganzen Einspieler, die ja produziert wurden, das sah ja auch wirklich hochwertig aus, diese ganzen gezeichneten Sachen, also das hat man ja auch anscheinend investiert, Zeit und Geld und Ressourcen und dann einfach so kurz bevor es losgeht, ach nee, das war's.
Er hat ja auch eine neue Einzugsmusik geschrieben, voll aufwendig mit Musikern zusammen und seiner Stimme und allem Pipapo und dann heißt es, oh nö, doch nicht.
Genau. Richtig, da bin ich mal gespannt. Das haben wir nämlich noch nicht gehört. Also er ist bisher immer nur zweimal im Ring aufgetaucht und ohne Einzugsmusik. Also ich bin durchaus auch mal so härterer Gitarrenmusik auch mal zugetan. Also so phasenweise höre ich auch mal hier und da die eine oder andere Metal-Sache. Und ich fand sein Entrance bei NXT einfach auch, das war zwar so klischeebeladen, aber ich fand das einfach so geil, die Musik und wie er aus diesem Nebel auftaucht und dieses Nosferatu-mäßige, wie er da so hochklappt und die Kerzen. Also da bin ich so richtig tief bei NXT eingestiegen, weil ich diese ganze Show einfach so mega geil fand.
Deswegen. Ja, das war es auch. Und bei NXT war es sowieso noch besser, weil ich glaube, als er dann im Main-Roster war, haben sie dann noch dieses Klappern von dem Hochfahren mit eingebaut und sowas. Mhm. Das fand ich schon wieder drüber. Das fand ich besser in NXT, dieses, wo er dann so komisch hochgefahren ist, dann da stand und fertig war es.
Ja, genau. Also da können wir noch viel erwarten. Da passiert ein bisschen was und da wird auch, glaube ich, nach und nach immer noch das ein oder andere veröffentlicht. Und übrigens, was noch geil war, ich weiß nicht, ob ihr das mal irgendwann so schon im Podcast besprochen hattet, dass bei diesen ganzen Vignetten, die schon ein bisschen älter sind, wo er in diesem Raum saß und gewartet hat, wer anklopft, dass da im Hintergrund Farben ausgeleuchtet wurden und die Farben passten zu den kommenden Gegnern.
Nee, das haben wir, glaube ich, gar nicht groß besprochen, aber das sind halt so die Details. Der hat sich so viel Mühe gegeben und so viel Gedanken, das ist nach wie vor nicht zu fassen, dass sie es geschafft haben, den gehen zu lassen.
Richtig. Genau. Na gut, dafür ist ja Selina Vega jetzt wieder bei der WWE und wird uns ja nachher beim Money in the Bank bei der Rückschau ja auch noch wieder begegnen.
Ja.
Genau. Ansonsten, ja, diese beiden Shows vor Publikum wieder, also beide wirklich gut, wirklich unterhaltsam, auch sehr vielseitig. Also es wird jede Matchart sozusagen bedient. Cody hat so ein Bull-Rope-Strap-Match gezeigt, wo man so auf alle vier Ringecken nacheinander klopfen muss, um zu gewinnen. Darby Allin gegen Ethan Page hat ein Coffin-Match gezeigt, wo man den Gegner eben in einen Sarg legen muss und den Deckel zumachen muss. Also die haben sich wieder nicht geschont und wahrscheinlich wieder ein paar Jahre ihrer Sportlerkarriere geopfert, so wie die mit sich umgegangen sind im Ring. Die Young Bucks haben ihren Titel erfolgreich verteidigt in einem Streetfight. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet dafür, dass so Eddie Kingston dabei war. Also oder vielleicht stumpfe ich auch zu sehr ab, aber irgendwie sich immer gegenseitig wieder in irgendwelche Reißzwecken zu werfen und dann durch Tische zu werfen und da, also in einem Streetfight, wo alles erlaubt ist, immer wieder die drei gleichen Spots zu bringen, weiß ich nicht, bringt mir nichts mehr. Es gab einen neuen Spot, den ich aber auch genauso wenig brauchte. Man hat Eddie Kingston so ein paar Reißzwecken im Mund getan und dann gab es noch einen Superkick und natürlich hat er sehr bildstark die Reißzwecken dann ausgespuckt und dann haben sie ihn gepinnt und gewonnen. Ja, also war nicht so meins, aber wie gesagt, ich glaube, es war einfach für jeden Geschmack, war was in den letzten beiden Shows dabei und kann man sich immer noch ganz wunderbar auf YouTube im Nachhinein angucken. Ich muss noch mal gucken, ob ich jetzt noch was ganz Besonderes aus den Shows hervorheben muss. Mit New Japan geht's auch da wieder ein bisschen weiter. Moxley ist ja da auch noch der US-Champion von New Japan und hat also in der ersten Show hat er seinen Titel gegen Carl Anderson verteidigt. Ne? Der kommt auch mal wieder zu Besuch und hat dann ein Singles-Match. Und jetzt nächste Woche gegen Lance Archer in einem Texas Deathmatch. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Das klingt ganz gut.
Richtig. Genau. Women's Matches gab es, Singles Matches, Tag Team Matches. Also eigentlich, wie gesagt, für jeden was dabei. Und irgendein tolles Match habe ich jetzt bestimmt vergessen hier zu erwähnen, aber das kann man ja noch bei Patreon nachhören. Da gebe ich der ganzen Sache, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit. Genau. Ansonsten, die Geschichten gehen natürlich weiter. Jericho und MJF geht weiter. Das wurde jetzt angebahnt. Jericho will gegen MJF kämpfen. Bevor er das aber darf, muss er jedes Pinnacle-Mitglied einmal besiegen. Und MJF gibt immer die Stipulation vor. Also für die nächste Show, jetzt am kommenden Mittwoch, ist schon angekündigt, dass er gegen John Spears kämpfen muss. John Spears darf einen Stuhl einsetzen, Jericho aber nicht. Und so wird auch da eine Geschichte weitergehen. Und Jericho muss sich jetzt also durch die Schargen des Pinnacles durchkämpfen, um an den Kopf ranzukommen. Und ja, muss sich das Match also verdienen.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, doch, doch. Also das ist wieder, das ist auch, worüber ihr letzte Woche gesprochen hattet. Wie gut kann man durch meine Einspieler bei AEW reinkommen? Und ich glaube, meine eigene These ist auch, man kann da ziemlich schwer reinkommen, weil nämlich dieses ganze Langzeitbooking echt abgefahren ist. Und das bringt mich auch noch zu dem nächsten Punkt, den ich gerade in meinem Kopf die ganze Zeit quälend versucht habe zu finden. Und nun habe ich ihn, nämlich zum Beispiel auch die Geschichte Hangman Adam Page gegen Kenny Omega. Das ist nun eine Geschichte, die sich im Grunde fast über den gesamten AEW-Zeitraum, dieser anderthalb Jahre sind das jetzt ja, glaube ich, streckt. Und die beiden haben sich als Tag-Team angefreundet. Sie sind Tag-Team-Champions geworden. Sie waren ein sehr ungleiches Tag-Team. Und man hat schon immer gesehen, Kenny Omega, der Superface, und Hangman Adam Page so ein bisschen, oh, ich trinke auch ganz gerne mal so ein Bier und ja, so richtig mit den ganzen coolen Jungs feiern, ich mache lieber mein eigenes Ding. Das heißt, die haben sich relativ schnell entzweit, haben ihre Tag-Team-Titel dann auch deswegen verloren. Hangman Adam Page, gebrochener Mann, Kenny Omega mittlerweile vom Face zum Mega-Heel geworden. Hangman Adam Page macht so seine Matches, gewinnt die auch konstant, trinkt dann sein Bier und ist glücklich und nun ist er halt irgendwie durch konstantes, bescheidenes Arbeiten auf Platz 1 der Liste gekommen und kriegt nun auch ein Titelmatch und wollte es aber gar nicht haben, weil er kein Selbstvertrauen mehr hat, weil diese ganze Kenny Omega-Sache ihn damals so fertig gemacht hat. Also er ist auf Nummer 1, aber er will diesen Spot im Titelgeschehen nicht haben. Und um das alles mitzuverfolgen, muss man natürlich auch echt viel Storyline gesehen haben. Jetzt geht es aber so weiter, dass es ein Elimination-Match gibt. die Elite, also die Young Bucks, Kenny Omega und ich weiß nicht, wahrscheinlich die Good Brothers werden da auch mit eingreifen, gegen Hangman Adam Page und dann eben vier Leute aus der Dark Order. Und der, der am Ende das Match gewinnt, also der kriegt entweder ein Titelmatch, also wenn die Dark Order oder Hangman Adam Page gewinnen, haben sie das Recht, Titelmatches zu kriegen, einmal gegen den normalen AEW-Titel und einmal um die Tag-Team-Titel. Und wenn sie verlieren, dann dürfen sie eben nicht mehr da um die Titel antreten. Auch da wird jetzt also wieder eine längere neue Geschichte aufgebaut.
Da bin ich sehr gespannt. Das wird ja so ein Element, also sprich so ein klassisches Survivor Series Match.
Ja, genau.
Und da bin ich doch sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Weil die Leute halt alle gut sind, weil man halt eine Story dahinter gebaut hat. Das ist ja das, was bei den Survivor Series in den letzten Jahren immer so ein bisschen fehlt, weil inzwischen geht es ja da immer nur noch um SmackDown gegen Raw. Ohne irgendwelche tieferen Story-Hintergründe. Früher war es ja üblich, dass es dann gab es ja die Hearts gegen Jerry Lawler und sein Team oder Doink und die kleinen Clowns gegen Jerry Lawler und die kleinen Könige oder.
Ja, genau.
Gut, das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, das ich finden konnte, aber es gab halt immer einen Story-Hintergrund, weswegen es dahin geführt hat und ich freue mich, sowas mal wieder zu sehen und nicht einfach. Es ist übrigens an der Zeit, 5 gegen 5, okay.
Richtig, es steht jetzt im Kalender. Und genau, deswegen müssen auch manchmal alle Fäden auf einmal in einem Käfig ausgetragen werden, weil es zufällig im Kalender so steht.
Richtig, richtig, richtig.
Jo, das ist es im Grunde. Also, ja. Wir können noch einen kurzen Schwenk zu Impact machen, wenn du magst.
Ich würde ganz kurz noch eine AEW-News raushauen. Ich finde mal, eine News klingt falsch, aber irgendwie ist es, glaube ich, richtig. Tony Khan hat in einem Interview gesagt, dass es noch ein paar große Überraschungen geben wird, von denen noch keiner weiß bisher in den nächsten Wochen. Und da wird es halt die Wahrscheinlichkeit, dass es um neue Wrestler oder neue Pay-Per-Views oder sowas geht, ist relativ groß. Die öffentlichen Meinungen gehen halt ganz weit auseinander. Es gibt ganz viele Verdächtigungen, dass es Daniel Bryan sein könnte, der jetzt bald als Bryan Danielson bei AEW auftaucht. Das muss man mal gucken. Das weiß keiner so genau. Wäre natürlich spektakulär, so die Idee, Daniel Bryan gegen Kenny Omega zu sehen. Das ist schon krass.
Ja.
Aber das muss man gucken, wie es läuft. Ich kann mir auch vorstellen, dass Daniel Bryan zum SummerSlam wieder in der WWE ist. Und das würde mich genauso freuen, weil der gehört zu denen, egal wo er ist, macht das gut, weil der sich halt auch so ein Altersbonus erarbeitet hat. Der darf halt auch in der WWE machen.
Ja, das stimmt. Ich hatte so in den letzten 2 Wochen, bin ich so sehenden, offenen Auges in meinen Twitter-Verderben gerannt. Irgendwie bin ich nämlich auf eine Schiene gekommen, wo ich dachte, okay, hier ist ein Account, AEW-Botches, und ich finde das eigentlich, finde ich mal ganz spannend, mit nochmal so einem anderen Blick auf manche Matches zu gucken und nochmal genau zu sehen, was läuft eigentlich auch mal schief. Aber irgendwie bin ich dadurch in so eine Twitter-Blase gekommen, wo es eigentlich immer nur darum geht, egal ob WWE zu AEW oder andersrum, irgendwie die andere Liga schlecht zu machen, immer nur zu sagen, oh, jetzt holt ihr die jetzt auch noch und jetzt kommt hier jeder von der WWE-Reste-Rampe und jetzt wird jeder genommen. Und du hast es gerade gesagt, egal wo wir Daniel Bryan wiedersehen, es wird gut sein und es wird toll sein, weil es ist ein toller Typ und der hat es verdient, da aufzutreten, wo er will. Und so geht es eigentlich mir mit ganz vielen anderen Gesichtern. Jetzt Malakai Black, ja gut, irgendwie, dass der da hingeht, das war irgendwie einigermaßen offensichtlich, finde ich zumindest. Das war total logisch und ich finde das gut und ich finde immer dieses Rumgehampel mit, oh, wer geht denn jetzt noch wohin und dahin, das finde ich manchmal ziemlich nervig. Und dazu hat nämlich auch Brian Alvarez, das könnte man hier kurz einstreuen in der letzten Wrestling Observer-Folge, hat er auch so einen Mega-Rant gehalten, dass wir uns eigentlich alle mal vergewissern müssen, dass Pro-Wrestling eigentlich auch nur eine Show ist. Und er ist ein alter Mann und er darf das so sagen. Und am Ende geht es darum, dass alle irgendwie ihr Geld verdienen, ihre Miete bezahlen können und die Kinder aufs College schicken. Und wo, in welcher Liga sie das Geld verdienen, ist vielleicht auch manchmal egal. Und es ist am Ende des Tages, ist es eine Show. Und manche stilisieren das so ein bisschen über. Das geht mir dann immer auch ein bisschen auf die Nerven gerade.
Ja, das ist ja das Thema, das wir auch in der letzten Sendung sehr ausführlich hatten. Dieses, man beschwert sich, dass es keine Überraschungen gibt, durchforstet aber jedes Internetforum nach Spoilern, um dann zu sagen, ich wusste es vorher, die können mich nicht überraschen. Das ist halt, man schießt sich halt ins Knie. Wenn ich vorher gucke im Internet, wie der neue Star Wars ausgeht, da gehe ich auch nicht in den Film und sage, haha, ich wusste, na gut, gibt es, glaube ich, doch die Leute, die das sagen. Vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel, genau. Aber dann darf ich selbst halt nicht überrascht sein, dass das passiert, was ich gelesen habe.
So sieht's aus. Genau. Also, ich glaube, da sind wir beide aber auch hier so sehr entspannte Vertreter und werden dem Namen des Podcasts gar nicht so gerecht. Ich glaube, wir erfreuen uns einfach an Wrestling. Ne? Und was da manchmal für ein Label draufsteht, ist da manchmal zweitrangig.
Genau. Wir können ja sogar mal in die Impact Zone gucken.
So ist es.
Ich bin stolz, dass ich den Begriff kenne.
Ja, ich bin sehr begeistert. Richtig, Impact. Ich habe mir Impact Slammiversary angeguckt. Ein Pay-Per-View vom letzten Samstag. Und ja, ich habe so hier und da auch mal irgendwo im Internet gelesen, hier, da und die Überraschungen, das gucke ich mir mal an. Also, die kürzlich entlassene Chelsea Green ist jetzt bei Impact, debütiert bei diesem Pay-Per-View als Überraschungsauftritt in einem Mixed-Tag-Team-Match an der Seite von Matt Cardona und Brian Myers. Und das sind natürlich niemand anderes als Zack Ryder und Curt Hawkins. Also alles WWE-Nasen, die wir da haben. Und Curt Hawkins, ne, wir erinnern uns ja auch an den Typen, der hatte ja so die längste Niederlagenserie und war da echt eine ganz schöne Maschine und hat da eigentlich ganz gut gearbeitet. Also das ist manchmal echt cool, so in andere Ligen reinzugucken, wo Ex-WWE Stars jetzt auftreten, um mal zu gucken, wie kann man das auch einfach anders machen.
Ja.
Genau, apropos anders machen, ne? Big Cass ist da ja auch als W. Morrissey. Er hat aber nicht die Smiths als Entrance-Song. Der ist ziemlich muskulös geworden und ja, hat auch ein Match gehabt. Aber ich finde es mal spannend. Wer noch debütiert ist, ist No Way Jose. Der ist jetzt auch da und ist mit seiner Conga-Line reingekommen, ist um die Tag-Team-Titel angetreten, hat es aber da nicht weiter geschafft. Was ich faszinierend fand, das hat man ja schon gehört, Eric Young, den wir ja noch von Sanity kennen, ist jetzt ja auch bei Impact und da hat er auch so eine Gruppe, die er anführt. Und da ist auch ein Rhino, der da auch einfach mal irgendwie Tag-Team-Champion war. Also manchmal ist man doch echt überrascht, wer noch wo, wie, in welcher Form aktiv ist und sogar auch noch erfolgreich aktiv ist.
Alles, was du bis jetzt gesagt hast, hätte eine Smackdown-Sendung von vor 3 Jahren sein können.
So ist es, ganz genau. Ja, richtig, weil nämlich also die Good Brothers sind übrigens auch jetzt neue Champions. Ne? Das war so ein Vierer-Tag-Team-Match und da haben die Good Brothers jetzt den Titel gewonnen. Das ist ja auch wieder für AEW ganz spannend, weil dort treten sie ja auch regelmäßig auf und haben da jetzt ja auch wieder eine neue Rolle als Champions. Genau, Thunder Rosa, die wir auch von AEW eigentlich ganz gut kennen und die ja auch mal NWA-Titelträgerin war, die ist jetzt auch da um den Titel angetreten, hat leider nicht gewonnen, aber dann kam, tada, Mickie James auf einmal raus und wollte sich da ein bisschen ins Rampenlicht bringen, die ja nun auch bei NWA irgendwie aufgetaucht ist und nun auch bei Impact anscheinend regelmäßiger auftauchen wird. Also wir bleiben bei dem Smackdown vor 2-3 Jahren Flair. Wahnsinn. Also schon alleine, als ich das alles gesehen habe, wer da jetzt neu auftaucht und wer was wieder hat, also ich finde das spannend. Ansonsten, weswegen ich das auch noch geguckt habe, Omega ist ja da auch noch der Titelträger bei Impact und hatte ein No-Disqualification-Match und ja, ach Gott, das war auch mal wieder ganz interessant. Omega ist ja auch noch gesundheitlich anscheinend immer noch nicht so ganz auf der Höhe, deswegen haben sie jetzt so nicht so die krassen High-Flying-Spots gezeigt, sie haben sich stattdessen mit Gabeln und Pizzaschneidern malträtiert. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, aber ehrlich gesagt brauche ich das auch so für die Zukunft nicht nochmal. Omega gewinnt natürlich und alles war voller Blut. So. Genau, und ganz am Ende noch Jay White aus New Japan tauchte auf einmal auf und wird wohl jetzt auch mal Kenny Omega herausfordern. Jay White, soweit ich das weiß, da können mich aber wahrscheinlich andere noch verbessern, ist ja da der Bullet Club-Anführer und ist ja auch, glaube ich, in New Japan, starker Typ, hätte ich mal gesagt.
Ja, das ist richtig.
Siehste, jetzt haben wir schon 2 Ligen durchgesprochen. Wahnsinn.
Ratzfatz. Und ja, ich würde sagen, dann springen wir jetzt direkt zur WWE, gucken uns da mal so ein bisschen die News an, bevor wir uns kurz noch mal um die NXT-Sendung von letzter Woche kümmern. Und dann direkt in Money in the Bank, direkt, nachdem wir über 3 andere Ligen gesprochen haben, direkt.
Genau.
Genau, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal kurz durch die News. Und weil du die erste aufgeschrieben hast, fängst du an.
Ach so, genau. Shotzi und Nox und auch, ja, Toni Storm sind jetzt bei SmackDown. Und leider mussten Schotzi und Nox Teile ihres Namens wieder einbüßen.
Ich weiß auch nicht, was das immer soll. Aber ja, ja gut, das ist dann halt so, warum auch immer. Egal.
Genau, aber sie prügeln sich ja jetzt auch ganz gut da durch die Gegend, haben ja irgendwie, glaube ich, mehr zufällig als was auch immer gewonnen. Ich habe mir das angeguckt. Also ich hatte auch das Gefühl, es war ja nun auch wieder ein Smackdown mit Publikum, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, das Publikum hat es nicht so ganz interessiert, ob die nun, wer da nun kommt, oder? Was hast du da einen Eindruck gehabt?
Ja, den Eindruck hatte ich leider. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die gepoppt haben, aber das hatte ich eigentlich mehr erwartet, weil gerade Shotzi Blackheart ja echt so ein Publikumsliebling ist und dafür war es ein bisschen enttäuschend. Könnte aber halt auch an dieser Women's Tag Team Division liegen, die gerade halt einfach komplett tot ist. Also muss man sagen, da passiert zwar was, aber das interessiert keine alte Sau.
Ja, das glaube ich auch.
Genau, da können wir noch einen Sprung machen. Es gibt ganz viele Spekulationen, wer jetzt so an großen Namen alles Richtung SummerSlam zurückkehrt. Goldberg ist ein Kandidat, Brock Lesnar ist ein Kandidat, John Cena ist ein Kandidat und naja, wer weiß, vielleicht taucht ja bei Money in the Bank schon der erste davon auf.
Richtig, aber den konnte man leider nicht sehen.
Ja, aber das ist kein Spoiler, könnt ihr glauben.
Ja. Genau, einfach nur so für unsere deutschen Hardcore-Wrestling-Fans. Walter ist verletzt.
Und Marco.
Genau. Also der gute Walter ist verletzt an der Hand und muss sich da erstmal auskurieren. Ich glaube, es stand gar nicht so fest für wie lange, aber so als Titelträger von NXT UK fällt er erstmal eine Weile aus. Müssen wir gucken, was da passiert.
Was echt schade ist, weil er sollte jetzt ein Match gegen
Ilja
Dragunov kriegen. Und das letzte war ja, glaube ich, sogar unser Match des Jahres letzten Jahres. Also sprich, da wäre was Großes auf uns zugekommen, kommt immer noch, nimmt jetzt halt ein bisschen mehr Anlauf.
Richtig. Genau.
Die News ist mir zu lang, die kriege ich nicht zusammengefasst.
Genau, aber ich könnte mal kurz, weil ich glaube, ich habe sie auch reingeschrieben. Oh mein Gott, wir machen hier so ein Metagespräch über irgendwelche Listen im Internet. Was ich nur eigentlich ganz, ganz interessant finde, der Wrestling Observer hat irgendwie da jemanden ausfindig gemacht, der mal die Matches auflistet, wie häufig sie schon woanders stattgefunden haben. Und im Grunde, wenn ich das jetzt so richtig mathematisch wiedergebe, wenn ich im Grunde also Monday Night Raw sehe und die Matches mir da angucke, dann fanden 57% der Matches in den letzten 6 Monaten bereits einmal statt. Bei SmackDown sind es 54% der Matches, also wenn ich mir eine Folge angucke, fanden 54% in den letzten 6 Monaten bereits mindestens einmal statt. Das geht dann so langsam nach unten. Bei NXT ist es dann schon wieder besser. Da sind es dann 31% zum Beispiel. Und bei AEW sind es dann 11% der Matches, die im letzten halben Jahr bereits einmal stattfanden. So. Also finde ich eine ganz interessante Statistik.
Total, weil es ja auch im Endeffekt das ist, was wir immer wieder kritisieren. Dass man so langsam mit den Fäden aus dem Knick kommt und dann immer eher noch mal ein Match macht und noch mal ein Match. Mhm. Und da ist AEW echt eine Ecke weiter.
So sieht's aus.
Genau. Reckoning und Slapjack gibt's nicht mehr. Aber die sind nicht tot, die haben einfach nur ihre alten Namen wieder, werden wohl bei SmackDown ihr Comeback irgendwann demnächst feiern. Sie werden offiziell noch bei Raw gelistet, aber das ist ja so eine etwas weiche Statistik, könnte man sagen.
So sieht's aus. Und wer sich auf den nächsten Draft freut, der muss wahrscheinlich bis Oktober warten. Da steht's also erst im Oktober an, dass wieder ein bisschen die Karten neu gemischt werden.
Genau, es gibt noch ein paar, eine traurige oder zwei traurige Nachrichten. Mr. Wonderful, richtig? Ich glaube, so hieß er, war sein.
Ja,
Mr. Wonderful, Paul Orndorff, ist am 12.07. leider verstorben. Dazu noch die wirklich traurige Nachricht, dass Terry Funk an Demenz erkrankt ist, dass es dem gar nicht gut geht. Sehr traurig, da wünschen wir allen Beteiligten wirklich viel Durchhaltekraft und viel Kraft für die Zeit, weil das ist, glaube ich, nicht einfach.
So sieht's aus. Willst du noch was über Davey Boy Smith erzählen?
Davey Boy Smith Jr., ja, der, genau. Der wechselt, also der ist jetzt wieder offiziell bei der WWE, der wurde schon irgendwann mal entlassen, ist jetzt aber wieder da, hat ein Dark Match mit Austin Theory gegen ein Tag Team, das mir überhaupt nichts sagt, Odyssey Jones und Quillian Quinn. Ich glaube, das sind zwei aus dem Breakout-Turnier, zumindest Odyssey Jones, gehabt. Also halt ein Dark Match, keiner weiß, wie es gelaufen ist, ist auch völlig egal. Es gibt jetzt gerade wieder wesentlich mehr Dark Matches, habe ich das Gefühl. Mhm. Auch vor der letzten Smackdown-Sendung gab es eine Battle Royale, in der halt auch wirklich viele große Namen waren. Offensichtlich sollen sich die Wrestler wieder fit machen für das Arbeiten auf Tour, was halt auch zu Verletzungen führen kann. Und da könntest du ja was zu sagen vielleicht. Ich springe jetzt etwas in die News, aber das schaffst du.
Genau, weil Bailey hat sich nämlich verletzt. Und zwar auch, ja, eigentlich so richtig doof. Also auch beim Training hat sie sich verletzt. Also jetzt nicht mal in einer spektakulären Match-Aktion. Und was mit der Kniescheibe. Und sie wird wahrscheinlich 9 Monate ausfallen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Man hat ja schon mit ihr geplant, jetzt auch für Money in the Bank. Und sie war ja auch schon ein wichtiger Charakter in den Shows. Nun fällt sie leider aus. Das heißt, es muss ja auch ein bisschen was umgestrickt werden. Und natürlich auch mega bitter einfach so, jetzt kommen die Fans wieder, jetzt geht's los. Und auch das ist ja was auch, glaube ich, Chris Jericho mal in seinem Podcast gesagt hat. Man weiß ja überhaupt nicht, wer wie over ist. Ne? Man hat ja jetzt die ganze Zeit ohne richtiges, echtes Publikum und gearbeitet und nun kommt man raus und jetzt sieht man eigentlich erst, wer wie over ist, wie die Stimmung ist. Und ja, das wäre bei Bailey auch mal echt spannend gewesen, wie sie denn so vor Publikum agiert.
Ja, da können wir nur ihr das Beste wünschen, schnelle Heilung. Es ist ja traditionell, wenn die WWE sagt, sie fällt mindestens 9 Monate aus, dann können wir davon ausgehen, dass sie in 6 Monaten spätestens wieder da ist. Aber ich hoffe, sie lassen ihr die Zeit, wieder fit zu werden, denn manchmal ist es für eine Karriere gar nicht schlecht, ein bisschen verletzt auszufallen und dann mit einem neuen Push zurückzukehren. Bailey ist in ihrem Gimmick gerade voll drin, in diesem Soccer-Mom-genervte-Frau-Gimmick, was einfach fantastisch ist.
Ja, total.
Ich freue mich drauf, sie bald wiederzusehen.
Genau, solange sie denn nicht die Bailey-Buddies aus der Krankheitspause wieder mitbringt, bin ich ganz bei dir.
Oh Gott. An sowas muss ich mich doch nicht erinnern. Genau. Da können wir schon mal ganz kurz dann jetzt einen Querverweis zu SmackDown machen, denn eigentlich sollte Bailey ja bei Money in the Bank gegen, oh Gott, was ist denn heute los? Gegen wen sollte sie antreten? Gegen die NXT, nein, die EST of SmackDown. Nein. Das reimt sich gar nicht mehr.
Nee.
Bianca Belair. Gott sei Dank, ich habe es irgendwie noch hingebogen. Sollte sie antreten, das hat natürlich nicht stattgefunden, weil mit einem gerissenen Kreuzband geht das nicht. Dafür durfte Carmella antreten, am Freitag schon in einem, wie ich finde, ziemlich okayen Match für eine Weekly. Haben sie es dann halt unter der Woche ausgetragen. Bianca Belair hat natürlich verteidigt. Das wäre wirklich eine Überraschung, wenn sie da den Titel hätten wechseln lassen. Und ja, da kann man jetzt gespannt sein, wie es weitergeht. Wer da sich jetzt um den Titel kümmert und überhaupt wieder so die Ideen sind.
Ja, wenn man da auch nur eine kleine positive Sache draus ziehen kann aus so einer Verletzung, denn ja vielleicht, dass vielleicht eine Notwendigkeit besteht, andere Storylines jetzt mal zu stricken und wieder andere Personen aus dem Hintergrund rauszuholen und denen vielleicht auch mal wieder ein anderes Rampenlicht zu geben.
Das stimmt. Das ist nämlich immer, ja, Not macht erfinderisch und meist kommt da was Besseres raus.
Richtig, das wäre eigentlich auch mal gar nicht schlecht, wieder einen Flieger irgendwo stehen zu lassen.
Ja,
by the way.
Exakt, irgendwie sowas. Oder, weiß nicht, eine Grippe. Also, nein, das ist vielleicht jetzt kein
ganz schlechtes. Wir machen keine Viruswitze jetzt hier heute.
Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Vielleicht sollte ich mir was Besseres ausdenken. Hm. Genau, ich glaube, jetzt haben wir schon das meiste durch. Eine Sache haben wir noch vergessen, das weiß ich, weil die habe ich übersprungen.
Genau, also es geht noch um die TV-Sender. Und auch das ist, glaube ich, ein großes Thema im Netz, weil auch da geilen sich, glaube ich, einige drüber auf, die irgendwas richtig gut und das andere richtig scheiße finden wollen. Nämlich zum Beispiel, wer hat welche Einschaltquoten. Das ist ja auch immer wieder, Brian Alvarez hat es zum Beispiel bei diesem Wednesday Night War immer wieder getwittert, wer welche Zuschauer-Einschaltquoten hatte. Und ja, bei der WWE sieht es gerade nicht ganz so gut aus. Bei der AEW hingegen sah es richtig, richtig schlecht aus, aber die stabilisieren sich wieder auf diese gute 1 Million mit den letzten Shows. Und deswegen wollen die, also die WWE-TV-Sender wollen da so ein bisschen mehr Mitspracherecht. Stephanie McMahon soll wohl auch mal wieder mit zu den Sitzungen kommen. Und die TV-Sender wollen auch noch mal so ein paar Ideen anbringen, wie man vielleicht das Produkt noch im Fernsehen ein bisschen attraktiver machen könnte. So ein paar Special-Shows wurden da wohl gerüchtet. Also noch mal so ein King of the Ring-Turnier, eine Old-School-Raw-Sendung. Oder ein Punktesystem, auch sehr spannend, das kennen wir ja von woanders her. Ein Wrestling World Cup oder irgendwie sowas ähnliches. Also man denkt da anscheinend und man macht sich da auch TV-senderseitig Sorgen. Was ich von daher gehend ganz interessant finde, weil die haben ja Vince McMahon anscheinend eine echt Riesensumme Geld in den Arsch geblasen, dafür, dass er da eben seine Live-Shows machen kann. Und nun kriselt das so ein bisschen. Und du hattest es schon auch vorhin einmal erwähnt, es gibt ja nun wieder Live-Shows und House-Shows und auch die laufen ja anscheinend auch noch nicht ganz so gut an. Die erste wurde, glaube ich, schon abgesagt, weil nicht genug Tickets verkauft wurden. Also das bringt, glaube ich, auch finanziell ein bisschen was ins Wanken, wenn jetzt die TV-Sender so langsam so unglücklich werden.
Ja, also das wird der WWE auch bewusst sein, dass sie die Verträge, die sie jetzt haben, die jetzt noch laufen, in der Form nie wieder kriegen. Mhm. Weil so viel Geld verdienen sie nicht. AEW ist einfach ein zu starker Gegenkonkurrent, als dass man konkurrenzlos ist. Deswegen muss man da halt schon erfinderisch sein. Und ich mag ja, wenn dann andere Ideen reinkommen. Ich finde, King of the Ring war immer ein fantastisches Turnier, dass sie jetzt immer viel zu schnell abfeuern, weil ich erinnere mich dunkel, dass es da halt richtige, also es gab Pay-Per-Views, die so hießen und irgendwie lange hinarbeiten mit riesigen Boards und Stories und das war so spannend und man hat so mitgefiebert und jetzt ist das halt irgendwie so. Also es ist ja dann im Endeffekt ist ja der Sieger des King of the Ring ist dann immer irgendwie so der Titelträger unter den Titelträgern. Also der war irgendwo so ganz unten.
Richtig.
Weil niemand, der was auf sich gezählt hat oder irgendwas zu sagen hatte, ist da angetreten und am Ende ist es dann Baron Corbin geworden. Ja. Und das ist halt gut für ihn, aber halt für das Ding nicht schlecht. Und wenn die Sender das ein bisschen pushen, kann es ja tatsächlich sein, dass es vielleicht auch mal für einen Roman Reigns interessant ist. Oder dass man vielleicht mit dem Sieg im King of the Ring vielleicht ganz verrückt ein Titelmatch kriegt. Oh. Und wenn es um den United States-Titel ist, ja, dann hat es trotzdem was zu sagen.
Genau, und man muss da eigentlich keine Geschichten für erfinden. Die Geschichten schreiben sich ja von selber, ne? Es ist einfach so ein ganz normales Turnier, wie es in jeder anderen Sportart wunderbar funktioniert. Zwei Gruppen oder zwei Gegner treten gegeneinander an und man will einfach weiterkommen. Und das ist schon. Und dann kann man auch eben auch mal ein bisschen abstrusere Paarungen machen, auch mal so dieses Face-Heal-Gehabe so ein bisschen aufbrechen, weil eigentlich wollen eben zwei gegeneinander antreten und einer muss halt weiterkommen. Und da erzählen sich, glaube ich, ganz einfach ganz wunderbare Geschichten, ohne dass man da jetzt irgendwas konstruieren muss. Und also deswegen, ich finde solche Sachen auch immer sehr gut.
Genau. Wir haben übrigens noch was vergessen, fällt mir gerade ein, bei den Call-Ups zu SmackDown. Finn Bella ist wieder bei SmackDown.
Richtig, genau. Das fiel mir auch bei dieser Draft-Geschichte ein. Finde das ja auch gerade relativ, es ist ja ein sehr durchlässiges System, was mir gerade eigentlich ziemlich gut gefällt. Genauso ist ja Mandy Rose wieder bei NXT.
Genau. Also da wird halt geguckt, wo Lücken sind. Und weil jetzt in den Main-Roster offensichtlich viele Frauen hochberufen werden, weil man so viele gefeuert hat, gibt es trotzdem halt welche, die durchs Roster fallen, durchs Raster, ins andere Roster. Und das ist dann ja super, wenn die dann halt bei NXT weitermachen können, ohne dass man da jetzt irgendwie lange Verträge schreiben muss oder sowas. Und Finn Balor, der sich jetzt in der letzten SmackDown-Ausgabe mit dem unfassbaren Sami Zayn, der wird immer besser in dieser Verschwörungsrolle. Ich liebe den Kerl wie verrückt. Ja. Sich angelegt hat und das könnte meine neue Lieblingsfehde werden, wenn Finn wirklich gegen Sami Zayn antritt, da was Längeres draus wird, um dann, das ist halt ganz wichtig, beide wieder Richtung Titel zu pushen. Mhm. Also Finn muss eigentlich endlich um den großen Titel antreten und Sami Zayn dann gern um den United States Titel und dann ist alles gut.
Ja. Also wir erinnern uns vielleicht noch an diese Phase, wo es, wie hießen das noch, so eine Wildcard oder so, das heißt, wo man zwischen den Brands immer so mega hin und her wechseln konnte und wo eigentlich Ich wollte gerade eine ganz komische Kombination aus Raw und SmackDown machen. Das
Small.
Ja, genau, richtig. Es war ja auch nur noch eine Show, deswegen hat mein Gehirn wohl sowas gemacht. Also Small war ja nur noch eine einzige Sendung und es gab keine Unterscheidung mehr zwischen irgendeiner roten und blauen Show. Und das hat, glaube ich, viele, mich vor allem sehr genervt. Aber wenn es mal so ist, hier, du hast hier keine Geschichte, geh doch mal in die andere Show oder geh doch mal zu NXT, hab da deine Geschichte und wenn du fertig bist, dann gehst du einfach wieder woanders hin und fängst einfach wieder eine neue, spannende, gute Geschichte an, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch sehr zukunftsfähig sein kann.
Ja, diese Wildcard-Rule war ja wirklich völliger Quatsch, weil es ja auch dazu geführt hat, dass die gleichen Leute plötzlich überall waren und alle anderen nicht mehr zu sehen waren. Ja. Also du hättest praktisch eine Show, die stattfand und der Rest, der sich das dann mit angucken konnte. Mal waren es Leute von SmackDown, die zugeguckt haben, mal Leute von Raw. Und nee, deswegen, so wie es jetzt läuft, ist das tatsächlich ganz gut. Deswegen brauchst du fast auch eigentlich keinen Draft mehr. Aber natürlich müssen sie den machen, wenn der im Oktober stattfindet, zum Start der neuen Season in den USA. Macht es natürlich auch Sinn. Man kann dann natürlich wieder zwei Events drum stricken. Und ich glaube, ist es nicht auch so, dass es dann Moment, irgendwann jetzt demnächst läuft doch auch die zweite Show von AEW, oder?
Richtig, in einem Monat. Genau, stimmt.
Ah, okay.
So 16. August habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Da geht's los mit Rampage.
Ja, da werden natürlich auch noch Leute gebraucht. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir einige von den Leuten, die aus ihrer 90-Tage-Klausel bis dahin raus sind, auch da auftauchen werden.
Genau. Wobei ich glaube,
außer Samoa Joe.
Ja, außer der. Ich glaube, da müsste man ein bisschen auf September warten, wenn ich das mal so richtig nachverfolgt habe. Das, ne, man immer diese 90 Tage fühlt sich immer manchmal so verschwindend gering an, aber ich glaube, die letzten werden dann so eben im September aus diesen 90 Tagen raus und das fühlt sich nun schon irgendwie, hört sich wieder ganz anders an. Warten wir es mal ab.
Ja, das stimmt, das stimmt. Zu denen können wir auch noch mal sagen, dass Billy Kay und Peyton Royce, die jetzt natürlich anders heißen, aber ich habe ihren Namen gerade nicht auf dem Schirm, sich jetzt schon einen neuen Namen gesichert haben. Sie heißen, werden fortan natürlich nicht mehr als Iconics auftreten, denn daran hat ja die WWE den Namen, sondern als Inspiration, auch wieder mit 2i. Und es gibt jemanden, der sich darum kümmert, dass solche Trademarks gefeilt werden, wie man so schön Englisch sagt. Und das war jemand, der das sehr viel für die AEW-Leute macht. Wer weiß, was das bedeutet.
Siehst du, die eine ist doch mit Sean Spears auch zusammen, oder?
Richtig. Genau. Ich glaube, Peyton müsste
ja,
das sein.
Ja, genau. Genau. Die nicht mehr Peyton heißt, ja.
Richtig. Ich habe letztens die Oral Sessions mit den beiden gehört und das war schon ein bisschen, also das tat schon ein bisschen weh zu hören, wie schlecht es denen ging, nachdem sie gefeuert wurden. Also das war halt wirklich, wirklich, wirklich traurig und das ist halt ein Schock, wenn du da so rausgehauen wirst.
Ja.
Und umso mehr würde ich mich freuen. Also das sind auch wieder so zwei. Ich will die halt zusammen sehen. Mir ist egal wo, ich will die zusammen sehen und zusammen Quatsch machen. Ja. Und das wird halt auch wieder passieren.
Richtig. Genau.
Genau. So, ich glaube, jetzt sind wir durch mit dem News-Teil und springen mal kurz in die letzte NXT-Ausgabe. Genau, da scrollen wir nur so schnell durch, gehen kurz auf die Matches ein, aber machen das nicht allzu lang, weil ist ja nur ein Weekly. Aber dass ihr da auf dem Laufenden seid, nach dem Great American Bash, den wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Deswegen, im ersten Match trat Dakota Kai, die natürlich wieder mit Raquel Gonzalez unterwegs war, gegen Ember Moon an. Was, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Match war. Dakota Kai gewinnt es, die beiden, also Dakota und Gonzalez feiern sich im Ring, bis Xia Li rauskommt, die Dakota Kai links liegen lässt und Raquel Gonzalez sagt, dass sie im Weg stehe und es geht dann da wohl um den Titel und ich glaube, Xia Li gegen Raquel Gonzalez könnte eine richtig coole Nummer werden.
Wenn du das sagst, also da bin ich so gar nicht mehr drin, muss ich sagen, bei NXT. Das ist der Wahnsinn, wie schnell man da dann auch wieder rauskommt. Ich habe mir das letzte Takeover angeguckt und dann nochmal die erste Folge mit Samoa Joe und war mega begeistert. Aber dann habe ich es auch irgendwie wieder völlig aus den Augen verloren.
Ja, es ist halt immer ein bisschen viel. Deswegen kommt man halt nicht immer so richtig rein, finde ich. Genau. Wir sehen ein Interview mit der neuen Gruppierung Diamond Mine, mit Malcolm Bivens. Das klingt ganz gut. Bobby Fish ist da und will die Open Challenge der von Diamond Mine annehmen. Aber er würde halt natürlich gern gegen seinen alten Kollegen Roderick Strong antreten. Doch Malcolm Bivens sagt, nee, wenn, dann trittst du gegen Tyler Rust an. Das Match kommt dann auch gleich. Wir sehen übrigens über die ganze Show immer wieder so kurze Videoeinspieler von der Butlerarbeit, die Cameron Grimes für LA Knight begehen muss. Natürlich alles mit sehr viel Quatsch und sehr viel Spaß. Die beiden hatten offensichtlich ihre Freude daran, das zu drehen. Aber da gehe ich jetzt nicht jedes Mal drauf ein. Mhm. Das Match zwischen Rust und Bobby Fish war tatsächlich sehr, sehr kurz. Es geht irgendwie keine 3 Minuten. Fish macht das nicht schlecht, wird dann aber abgelenkt und konnte Tyler Rust so besiegen. Das heißt, da haben wir wieder eine Fehde, die sich anbahnt zwischen ehemaligen Undisputed Era Teilnehmern, Mitgliedern, aber das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Diamond Mine will dann Bobby Fish weiter attackieren, allerdings werden sie dann von Kushida vertrieben. Auch ganz witzig, wie der damit jetzt noch reinspielt. Genau, da springen wir mal drüber, das ist alles nicht so wichtig. Sarai trifft gegen Gigi Dolin, die früher als Priscilla Kelly bekannt war. Also bekannt ist jetzt vielleicht nicht das komplett erste Wort, das mir einfallen würde, aber ihr wisst grob, worauf ich hinaus will. Während des Matches kommt plötzlich Mandy Rose raus und guckt sich das an und bringt die beiden ein bisschen kurz aus dem Konzept, aber geht dann halt auch wieder ohne was zu machen. Aber das ist das, was du schon angesprochen hast. Mandy Rose ist jetzt erstmal wieder bei NXT und kann sich da ein bisschen versuchen. Kann ihr nicht schaden. Würde mich freuen, wenn sie ein bisschen, also das klingt jetzt fies, weil es geht hier nur um den Wrestling-Charakter, aber wenn sie ein bisschen Charakterschärfe gewinnt. Sie persönlich will ich damit nicht angreifen.
Schärfe, scharf genug ist sie, würde ich sagen. Genau, Charakterschärfe auch auf jeden Fall. Na gut, immer nur als dieses Blondchen dargestellt zu werden, bringt es vielleicht auf Dauer auch nicht. Also ich fand sie durchaus immer eigentlich recht unterhaltsam. So.
Das stimmt. Also, aber irgendwie haben sie halt den Übergang weg von diesem, sie ist die schönste Frau der WWE zu sie ist irgendwer, den haben sie halt verpasst. Und ich glaube, das kann man in NXT besser ausbauen.
Durchaus.
Genau, da springen wir wieder drüber hinweg. Santos Escobar tritt gegen Dexter Lumis an und gewinnt das Match, Quatsch. Aber auch nur, weil Mendoza und White natürlich eingreifen und Dexter Lumis so den Sieg kosten. Dexter Lumis wieder mit klassischen Dexter Lumis-Moves, die irritierend sind, die aber einfach Spaß machen, dem Kerl zuzugucken. Ich hoffe, dass sie ihm mal einen noch größeren Push geben, wenigstens den Midcard-Titel zu geben. Das wäre schon halt auch verdient, weil der Typ ist halt auch wahnsinnig beliebt. Wir kommen zum 5. Match des Abends. Das ist die erste Runde des NXT Breakout Tournaments zwischen Duke Hudson und Ikemen Jiro. Das fand ich war ein sehr, sehr cooles Match. Das sind wieder zwei relativ unbekannte Leute, denen man halt sehr, sehr gerne zugucken kann. Duke Hudson war ja von Anfang an mein kleiner Favorit, weil er halt ein ekelhaft arroganter Typ ist. Ikemen Jiro ist halt ein sehr, sehr bunter, fröhlicher, hüpfender Japaner und jetzt aus dem Turnier raus. Kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir den häufiger sehen werden. Backstage gibt es eine kleine Konfrontation von Pete Dunne und Oney Lorcan mit wie heißt der Typ? Ich vergesse den. Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa. Also, wenn die vier gegeneinander antreten, dann wird definitiv, also das, was ich bei Ciampa gegen Thatcher gesagt habe, trifft, wenn die vier gegeneinander antreten, tatsächlich zu. Da können nicht alle vier lebend rausgehen. Da muss irgendjemand drauf gehen.
Genau, richtig. Und da bin ich ganz bei dir. Das klingt echt ziemlich gut.
Ja. Pete Dunne übrigens, es ist kein Geheimnis, dass ich den Kerl echt verehre, weil es ein fantastischer Typ ist. Erstmal habe ich jetzt gelernt, dass er Peter English heißt, was halt einfach der perfekte Name ist. Und er hat sein vom letzten Takeover sein Ringgear versteigert. Ich glaube, für eine Aktion gegen Rassismus, das weiß ich gar nicht so genau. Oder gegen irgendwas mit Corona. Eins von den aktuellen Themen hat er versteigert, weil er hat es im Design der englischen Nationalmannschaft getragen und hat es dann versteigert. Ich glaube, zum Finale hin, als noch nicht klar war, dass man danach erstmal seine englischen Klamotten besser nicht mehr trägt, weil es ein bisschen peinlich ist.
Ja, durchaus.
Übrigens, was wahrscheinlich gar nicht so viele mitkriegen, aber es ist nicht nur so, dass Fußballer beleidigt werden, wenn sie eine andere Hautfarbe als weiß haben und was falsch machen. Lewis Hamilton wurde jetzt auch gerade rassistisch beschimpft, weil er einen Unfall mit einem sehr weißen Fahrer verursacht hat. Und das kann natürlich nur an seiner Hautfarbe liegen.
Natürlich.
Ich habe keine Ahnung, wo diese ganzen Affen plötzlich herkommen, aber verpisst euch, sucht euch einen eigenen Planeten, irgendwie Mount Rassismus oder so, da könnt ihr alle hinziehen, könnt euch gegenseitig hassen und da haben noch alle was von.
Ja, so sieht's aus. Volle Zustimmung.
Katie, da ist die Casey. Ich könnte wetten, dass sie Katie Catanzaro heißt. Nee, sie heißt Casey Catanzaro, die Ehefrau von Ricochet. Und Caden Carter treten gegen Aaliyah und Jessica Meir an und gewinnen das Match. Stone möchte irgendwie mit eingreifen, wird aber zurückgeschickt. Genau, Samoa Joe bereitet seine beiden, ja, wie nennt man das? Schützlinge des Matches auf das Match vor, das kommen wird. Bronson Reed kündigt an, dass er Adam Cole stummschalten wird und dass er dieses Geseier auf die Nerven geht. Und dann kommen wir schon zum Main Event und das ist ein wirklich fetter Main Event. Karrion Kross gegen Johnny Gargano um den Titel. Special Referee ist Samoa Joe und es ist ein sehr, sehr gutes Match, finde ich. Sie spielen die Johnny Gargano ist flink und schnell gegen Karrion Kross ist stark und behäbig. Karte machen das aber sehr, sehr gut. Am Ende gewinnt Karrion Kross dann, weil er halt ja irgendwann stinksauer ist und Johnny Gargano einfach zu Moose prügelt. und weil ihm das dann aber noch nicht reicht, schnappt er sich noch Samoa Joe und nimmt ihn halt auch in den Aufgabegriff. Und das könnte noch spannend werden, weil ich glaube, Karrion Kross gegen Samoa Joe, das könnte schon eine richtig gute Geschichte werden. Beide sehr, sehr intensiv, beide auf ihre Art. Und leider funktioniert ja meine Vorhersage nicht mehr. Meine Theorie war ja, Samoa Joe schlägt Karrion Kross, dann Karrion Kross wechselt zu SmackDown. Dafür gibt es dann das Rückmatch sozusagen Samoa Joe gegen Finn Balor. Das klappt nicht mehr, aber da werden sie was anderes finden.
Ja. Ja, war aber auch eine gute Theorie.
Ich fand die auch gut. Ja. Und damit sind wir schon durch mit der NXT-Sendung für diese Woche und starten in Money in the Bank. Und ich würde sagen, du erzählst mir mal, was im Kickoff-Match passiert ist.
Oh, da erwischst du mich jetzt natürlich voll auf den falschen Fuß, weil das habe ich so nicht gesehen. Aber ich weiß natürlich trotzdem, dass es doch wahrscheinlich das Match der Usos war gegen die Mysterios. Und exakt, die Usos sind jetzt neue Tag-Team-Champions. Und natürlich habe ich das getippt, weil ich nämlich total Bock habe auf so eine richtig krasse Heel. Wir haben alle Titelfamilie Reigns. Und das ist so gekommen und das finde ich richtig geil. Das Match habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Aber das Ergebnis finde ich richtig gut.
Ja, ich ging mir genauso. Der Pop, den die Usos gekriegt haben, als sie reingingen, war krass. Weil es war offensichtlich ein Publikum, das weiß, was es will. Ja. Und das will halt gutes Wrestling. Und das kriegst du halt bei den Usos immer. Muss man einfach mal so sagen. Die sind einfach so wahnsinnig gut. Und halt auch völlig verdient den Titel. Bin gespannt. Dieses ja Family in Gold-Ding mag ich. Mhm. Das haben sie so oft liegen lassen schon. Das ist gut, dass es das jetzt mal wieder gibt. Und ja, damit kommen wir dann gleich zum Women's Money in the Bank Ladder Match, in dem antreten Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya, Tamina und Nikki A.S.H. A.S.H., Almost Superhero.
Richtig.
Falls ihr euch fragt. Und das fand ich richtig gut.
Ja.
Und was ich am also erstmal, die Siegerin ist die, mit der ich am wenigsten gerechnet habe.
Ebenso, ja.
Es ist nämlich eben die ehemalige Nikki Cross, die jetzt ihr der Superhero ist. Blau-gelb, das ist nicht zu fassen. Aber es ist Gold, das kann ich durchgehen lassen. die, und das fand ich so schön, das erste Mal ein Ende bei so einem Ladder-Match hatte, das einfach nur logisch ist, weil sechs Leute prügeln sich und sie klettert einfach an ihm vorbei und holt sich den Titel und die anderen merken es halt zu spät. Und ich fand das so schön, ohne ein jetzt haue ich dich noch mal auf den Boden und kletter dann ganz langsam hoch, um dann die Titel zu holen, sondern alle stehen oben, alle gucken danach blöd und sie hat den Koffer. Fantastisch.
Richtig, ich habe mir auch aufgeschrieben, ob das jetzt besonders schlau oder besonders dumm war, aber es war einfach herrlich. Es war super, es war einfach super cool und es war, also überhaupt das ganze Match fand ich endlich mal wieder ein einigermaßen überraschendes, innovatives und auch ein bisschen abwechslungsreiches Match, wo es eben nicht so viel diese Szenen gab wie, oh, ich schleppe mich jetzt mit letzter Kraft die Leiter hoch. Oder so, ich habe mir auch noch mal notiert, wie gut ich das fand, dass Selina Vega einmal in einer Szene hat sie wirklich jeden einmal bearbeitet und ausgenockt, um dann ganz in Ruhe da hochzugehen. Hat natürlich nicht geklappt, aber dass man einfach so ein bisschen diese Ringintelligenz, von der manche immer mal sprechen, dass man sich umguckt, dass man guckt, wer ist noch auf den Beinen, wie muss ich noch umnocken, um das einfach mal in Ruhe vorzubereiten. Also solche Szenen fand ich da eigentlich mal extrem gut.
Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch einige Spots waren sehr, sehr gut. Ich erinnere dann, dass, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich Natalia und Tamina, nee, ich glaube Naomi und Tamina haben halt zusammen sich mit einer Leiter hin und her geschoben. Ja. Und die anderen haben die halt einfach als Waffe benutzt oder als Plattform, um von da aus zu kämpfen. Ist natürlich Quatsch. Also, wenn ich in einem Kampf wäre und jemand steigt auf die Leiter, die ich gerade trage, dann lasse ich sie halt einfach fallen. Ja. Aber es sieht halt einfach schön aus und es ist halt im Storytelling dieses Matches super gut gewesen. Richtig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überraschend guter Start, muss
ich mal sagen. Genau, auch so am Anfang, wie Alexa da einfach in dieser Ringecke steht, so auf den Seilen und einfach nur zuguckt. So voll creepy, spooky steht sie da und guckt. Und genau, wie man Alexa so inszeniert hat, natürlich hatte sie auch so ein bisschen ihre Superkräfte am Start, ihre Psychoblick-Hexenkräfte und hat dadurch auf einmal verhindert, dass Selina Vega den Titel abnehmen kann. Denn, naja, man hat ja auch so ein bisschen irgendwelche weiteren Kräfte angedeutet. Also hätte sie da jetzt hochfliegen können zum Koffer oder hätte sie ihn mit psychokinetischen Kräften abhängen können oder sowas da. Aber da wurde sie immer überrumpelt, bevor man sich dann irgendwelche Peinlichkeiten begeben hätte. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, so wie sie dargestellt
wurde. Das war halt ganz cool, weil wir haben alle jedes Mal wieder gedacht, oh mein Gott, jetzt lassen sie den Koffer zu ihr runter und erzählen, dass es übermächtige Kräfte waren oder irgendwie sowas. Aber nö, passiert einfach nicht. Ja. Und von daher war es vollkommen okay.
Richtig. Entschuldige, dass ich nochmal kurz springe. Ich habe bei Impact eine Sache vergessen, die aber auch total interessant war, denn da gab es auch so eine Art Leiter-Match, nur ohne Leiter. Also da hing ein Gürtel im Grunde unter die Decke gespannt und zu diesem Gürtel gingen so eben jeweils so vier Seile hin, aus jeder Ringecke eins. Und dann musste man im Grunde an den Ringecken so Traversen hochklettern und dann sich da so langhangeln zum Gürtel. Und das war also eher so eine Art Cruiserweight-Ding. Und das war eigentlich mega interessant, wie man eben so athletisch auf eine andere Art und Weise mal so einen Gürtel, der unter der Decke hängt, erklimmen muss, ohne die ganze Zeit auf Leitern zu gehen. Da sind auch ein paar schöne Spots entstanden. Also wer da auch nochmal ein bisschen was anderes als Leitermatch sehen will, wo was unter der Decke hängt, guckt da auch nochmal bei Impact Slammiversary rein.
Das ist, glaube ich, auch so ein Impact-Klassiker. Ich glaube, das machen die häufiger.
Das kann gut sein,
ja. Also ich habe davon schon mehrere Bilder gesehen von solchen Sachen. Genau, ja. Dann kommen wir zum Raw Tag Team Championship Match zwischen AJ Styles und Omos und den Viking Raiders. Erstmal wieder schön, die Viking Raiders in voller Kraft und mit Entrance im Ring zu sehen und sie nicht beim Basketball spielen oder sowas zu sehen, sondern halt einfach bei einem Match.
Richtig.
Und das ist echt ihre Stärke.
Ja, doch. Also ich kann mit dieser AJ Styles-Omos-Sache nicht ganz so viel anfangen. Also ich finde Tag-Teams schön, die sich ergänzen, die, obwohl natürlich sie ein bisschen in Ungnade gefallen, aber Enzo und Big Cass als sehr kleiner und sehr großer, ich fand, die haben immer das als Tag-Team gut gemacht und ich finde AJ und Omos harmonieren halt irgendwie überhaupt nicht. Warum die jetzt immer noch weiter Tag-Team-Champions sein müssen, weiß ich auch nicht, aber das Match fand ich durchaus in Ordnung, aber ich finde die Sieger halt überhaupt nicht spannend, muss ich sagen.
Nee, da muss ganz dringend auch irgendwas passieren. Also es wird ja irgendwann zum Split geben und ich habe hier schon vor Ewigkeiten das Ladder-Match zwischen den beiden angekündigt und es wird langsam an der Zeit.
Ja, genau.
Und das finde ich wieder gut. Letzte Woche erzählen wir noch, dass die WWE endlich solche Stables länger halten muss und diese Woche sagen wir, es wird Zeit, dass sie diesen Stable jetzt nach über einem Monat auflösen. Aber so ist es halt.
So ist es halt. Naja, Omos ist ja, weiß nicht, im Leiter-Match braucht er ja gar keine Leiter. Das ist natürlich auch mega unfair. Aber das ist halt einfach nur, der ist einfach nur groß. Also der hat, also Strowman mag man halten, was man will. Der hatte immerhin noch irgendwie in seiner Monster-Art hatte er immer noch eine Monster-Ausstrahlung. Und ja, Omos hat so viel Charisma wie ein Mammutbaum oder so. Ehrfürchtig anzugucken, aber da muss noch was passieren. Aber was ja auch krass ist, also ich habe so schon unterschiedliche Geburts- oder beziehungsweise Alterszahlen gehört, da ist ja noch nicht mal 30, der Gute.
Ach, ernsthaft?
Nee, und das ist, glaube ich, laut Cage Match überhaupt sein 12. Wrestling-Match gewesen, so, oder 13. mittlerweile. Also der ist ja noch total grün hinter den Ohren. Das ist ja natürlich auch klar. Der ist mega jung und hat überhaupt keine Wrestling-Vergangenheit. Ist ja auch klar, dass der noch nicht so auf Stand ist wie andere.
Ja, und da muss man dann ja doch wieder sagen, dass er da ja den richtigen Partner an der Seite hat, weil du kannst ja keinen besseren Wrestler finden. Und AJ Styles hat das letztens auch irgendwo in einem Interview gesagt. Er ist wahnsinnig zufrieden in der WWE. Er ist jetzt genau da, wo er hin wollte. Und er wusste, dass es irgendwann halt auch an der Zeit ist, anderen zu helfen, weil er lang genug die Hilfe in Anspruch genommen hat. Und ich glaube, genau das ist jetzt sowas, wo Onkel Allen sich dann halt jetzt mal um einen jüngeren, aufstrebenden Wrestler kümmern kann. Und wenn der halt wirklich viel von ihm aufnehmen kann, dann machen sie alles richtig. Ich hoffe nur, dass es so ist und dass es nicht so, ja, jetzt ist er ein Großer, der kein Edgy Styles mehr an seiner Seite hat. Aber sonst kann der auch nichts, weil dann kommt man damit doch nicht ewig weiter.
So ist es. Genau, kommen wir zum Titelmatch Bobby Lashley gegen Kofi Kingston, um ja den WWE Heavyweight-Titel heißt er, glaube ich. Ne? Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie die Titel alle so heißen.
Nee, das ist einfach nur die WWE Championship.
Die WWE Championship, genau. Und dieses Match fand ich richtig gut. Also ich fand die Geschichte um Bobby Lashley gut. Ich fand so dieses, dass er die Mädels da rausgeschmissen hat und diese ganze Verweichlichung, die er da MVP unterstellt hat. Und wie das einfach so ein Tier war und wie er einfach Kofi Kingston völlig zerlegt hat, das fand ich eigentlich richtig gut dargestellt. Hat mir echt gefallen.
Ja, das war halt brutal. Es war auch echt nicht schön anzusehen, aber genau so musste das sein. Ja. Der hat Kofi Kingston halt zerlegt, also echt in kleine Scheine gewechselt.
Richtig, und, genau. Also man kann dieses Match gar nicht großartig besprechen. Ich würde so als Bild in eure Köpfe einfach mal reingeben. Der erste Avengers-Film, wo Hulk Loki schnappt und immer von der einen Seite auf die andere Seite immer wieder auf den Boden schlägt. So ungefähr muss man sich dieses Match, glaube ich, vorstellen.
Ja, aber, und um jetzt mal eure Sorgen zu nehmen, es war halt kein Brock Lesnar beerdigen. Es war nicht Suplex, Suplex, Suplex fertig, sondern der hat durchaus unterschiedliche Sachen gemacht und wirkte dabei noch viel, viel wütender als Brock Lesnar es jemals war.
Richtig, ganz genau. Apropos Brock Lesnar, wollen wir noch mal irgendwann über seine neue Frisur sprechen?
Ja, bitte fang an.
Achso, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, aber sie ging vor ein paar Tagen bei Twitter rum. Also genau, das Schöne ist, also er hat jetzt ehrlich gesagt dieselbe Frisur wie ich. Also das heißt, ich könnte mich vielleicht auch irgendwann mal als Brock Lesnar-Double ausgeben. Also schön oben so einen schönen Undercut, oben lange Haare, ein kleines Zöpfchen, Bart. Und man hat ihn irgendwie gesehen in so einer Metzgerei, wie er irgendwelche Tierteile auseinandergenommen hat mit ein paar Jungs. Ja, also war mal ein interessanter Anblick, fand ich.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Brock wird. Ob sie den zum SummerSlam wiederkriegen. Es gibt ja gerade Verhandlungen Backstage, aber es sieht so aus, als wäre Brock genau der, der er immer ist. Nämlich der, der sagt, ich mache meine 2 Matches im Jahr und dann war's das. Und dann haben sie das Problem, dass sie halt keine richtige Fehde zwischen ihm und Roman aufbauen können. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber sie haben halt Ideen mit dieser Paul Heyman-Hintergrundgeschichte. Der wird wiederkommen. Ja. Wir müssen nur gucken, wann.
Genau. Davon gehe ich auch aus.
Genau. Wer wieder da ist, ja, ist ein bisschen holprig, aber macht nichts. Charlotte Flair tritt an gegen Rhea Ripley im vielleicht besten Damenmatch dieses Jahres.
Oh.
Auf jeden Fall.
Hochgegriffen, hochgepokert.
Ja, ich glaube, es ist zu hoch. Aber in einem sehr, sehr guten Women's Match gewinnt Charlotte Flair den Titel. Da wird jemand auch richtig, richtig fluchen. Marco, beruhig dich. Ja. Trink einen Tee. Ich muss aber auch sagen, das hat mich auch genervt. Warum muss sie das gewinnen? Das macht doch keinen Sinn. Während des Matches kam die We Want Becky-Rufe.
Ja.
Und das ist die einzige Sache, die die Lösung sein könnte. Denn eine SummerSlam-Fehde zwischen Charlotte Flair und Becky Lynch Richtung SummerSlam macht halt ein bisschen mehr Sinn als zwischen Rhea Ripley und Becky Lynch. Wobei man dann jetzt fragen muss, was wird dann jetzt aus Rhea?
Ja, das Gleiche wie aus allen anderen NXT-Stars. Nichts.
Nix.
Nix, gar nichts. Nix.
Ja, es ist zu befürchten.
Richtig,
aber
die wird bestimmt noch dreimal 24-7 Champion und dann ist auch irgendwann gut. Nee, also, ja, ich weiß gar nicht, ob es das beste Match war. Also ich finde auch, wenn die Story gut weitererzählt wird und es einen Payoff gibt, dann kann ich ganz wunderbar damit leben, dass so eine Charlotte Flair jetzt wieder Champion geworden ist, wieder einen Titel mehr auf der Strichliste hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl von dem, was ich wahrgenommen habe, dass so eine Rhea Ripley eigentlich auch irgendwie keine so richtig gute Rolle hatte in den Shows. Und dass man ja das letzte Match, was ich von den beiden gesehen habe, das war ja so ein bisschen Heel gegen Heel. Also das war ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Das fand ich jetzt schon wieder deutlich besser. Also die Rollen waren deutlich besser verteilt. Sie haben ihre Charaktere deutlich besser gezeigt und ausgespielt. Es gab viel mehr Feinheiten im Match. Deswegen an sich fand ich das auch wirklich richtig gelungen für eben ein Charlotte Flair Match, sag ich mal, wo sie den Titel holt. Wohlgemerkt, also ich finde Charlotte Flair eigentlich auch durchaus im Ring völlig in Ordnung. Solide, das finde ich eigentlich meistens unterhaltsam, was sie da so zeigt. Es ist halt auch da eben, wie ich schon vorhin bei Omos und AJ gesagt habe, manchmal gefällt mir da der Sieg nicht so ganz, aber ich bin jetzt wieder gespannt, wie es weitergeht. Und ja, so eine Rhea Ripley, die weiß ich nicht, die wäre da auch irgendwie im weiteren Geschehen untergegangen. Der hätten die richtigen Gegner gefehlt wahrscheinlich. Man hat sie irgendwie ein bisschen kaputt gebuckt gerade und hoffen wir, dass auch sie mit einer kleinen Pause gut wieder zurückkommen kann.
Ja, das wäre sehr, sehr schön. Das würde ich ihr auch wirklich wünschen, weil ich mag die wahnsinnig gern. Ich fand halt auch in dem Match hat man wirklich gesehen, dass die beiden sich ihre Chemie erarbeitet haben. Und es wäre nur verdient, wenn es da in irgendeiner Form weitergeht. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass da noch was passiert. Sagen wir es einfach mal so und dann wird das ja auch.
So, das, was, genau. Was Backstage passiert ist, fand ich auch ziemlich gut. Denn wir sehen nämlich ein kleines Segment mit dem Bro und Shinsuke Nakamura und seinem Gitarristen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Rick Books.
Stimmt. Genau. Und Riddle, der wollte, dass der Theme-Song von Randy Orton gespielt wird und die sind da so drauf abgegangen. Ich habe echt gelacht. Ich habe mal wieder richtig schön laut bei so einem Segment gelacht und vor allen Dingen, als die Kamera zu Kevin Owens schwenkte, der im Hintergrund stand und nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Also ich fand,
das war das Beste. Kevin Owens so Blick, der das so völlig so, was zum Henker stimmt mit den Leuten nicht in den Augen hat. Und das war so, so gut. Es war wirklich, weil Shinsuke Nakamura dann halt auch mitgemacht hat und so seine Variante von Randy Ortons Pose gemacht hat und sowas. Großartig.
Richtig.
Was mich gerade ein bisschen nervt, ist, ich finde die Szene gerade nicht auf YouTube. Ich wollte mal kurz reingucken, denn der Taco hat gesagt, die haben irgendwelche T-Shirts getragen. Und ich habe vergessen nachzugucken, was denn für welche. Offensichtlich war da irgendwas Witziges an den T-Shirts. Finde ich aber noch raus. Bei der Gelegenheit kann ich mal kurz sagen, dass die WWE jetzt offiziell angekündigt hat, dass Jeff Hardy bald wieder da ist, sozusagen. Also der war jetzt immer so ein bisschen so semi-anwesend. Und er kriegt sein altes Theme wieder. Universal Adrenaline. Und das war ja schon lange angekündigt, aber schön, dass es jetzt soweit ist. Und dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es vielleicht dann doch aufwärts geht.
Jo. Doch. Genau, wollen wir mit dem Männer Money in the Bank Match weitermachen?
Selbstverständlich.
Du hast doch bestimmt viel besser aufgeschrieben, als ich, wer dabei war.
Genau, das habe ich, weiß ich nicht, wie du es aufgeschrieben hast, aber dabei waren Ricochet, Riddle, John Morrison, Drew McIntyre, Kevin Owens, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura und Big E. Und einerseits ist das eingetreten, was ich vorhergesagt habe. Einerseits ist etwas eingetreten, was ich überhaupt nicht vorhergesagt habe.
Mhm.
Und was ich vorhergesagt habe, ist, dass Jinder Mahal und seine beiden indischen Typen. Ich glaube, so kann ich sagen.
Handlanger.
Ich habe keine Ahnung. Handlanger. Die haben so doofe Namen auch. Dir und Shanky. Ich finde, Shanky ist kein Name. das Shanky mir. Mhm. Ja, hätte ich mir sparen können. Genau, die natürlich Drew McIntyre auf dem Weg zum Koffer abfangen und ja, dafür sorgen, dass er den Titel nicht oder den Koffer nicht holt. Was dann nämlich dazu führen wird, dass es beim SummerSlam ein Punjabi Prison Match geben wird. Genau.
Oh, genau, um da mal zu bleiben. Ich fand es sehr spannend, weil es gibt ja eben so ein paar Wrestling-Gesetze. Und eins dieser Gesetze ist, wenn du in so einem Multi-Man-Match irgendwann mal außerhalb des Rings und außerhalb der Halle verbracht wirst, dann kommst du kurz vor Ende gestärkt wieder und holst das Ding.
Das stimmt. Das war auch so kurz meine Sorge. Verdammt, ja, sie nehmen ihn mit. Das heißt, er gewinnt das Ding.
Genau, richtig. Genau, das habe ich auch gedacht. Und dementsprechend auch da hier fand ich insgesamt, um das schon mal einmal zusammenzufassen, ich fand das Match auch sehr unterhaltsam, sehr abwechslungsreich. Auch gerade eben mit diesem Punkt, dass eben so ein Klischee einmal durchbrochen wurde, fand ich das unterm Strich also auch wirklich wieder sehr gelungen.
Und wo wir gerade bei durchbrochen sind, es gab halt auch einen krassen Spot, wo Seth Rollins Kevin Owens per Powerbomb durch eine aufgestellte Leiter gebrochen hat. Es gab einen unfassbaren Spot von Ricochet zu wieder, der von der stehenden Leiter, die umgekippt wurde, aufs oberste Ringseil gesprungen ist, um von da mit einem Salto in die unten stehenden Wrestler zu springen. Das war einfach nicht von dieser Welt. Richtig. Dieser Typ ist unfassbar.
Genau, Kevin Owens wurde ja nochmal mit dem Rücken auf die so hochkant aufgestellte Leiter geworfen am Anfang und dann wurde er nochmal durch die Leiter durchgeworfen.
Oh, stimmt.
Ne, und ich hatte mir irgendwann mal notiert und ja auch hier in diesem Podcast gehört, dass ja Kevin Owens eine Auszeit nehmen wollte. Ne, der ist doch irgendwann mal nach dem Match, wurde gesagt, wo er so gegen Sami Zayn, wo sein Arm so verletzt aussah, er wolle sich mal eine Auszeit nehmen und gefühlt zwei Wochen später schalte ich den Fernseher an und sehe ein Last Man Standing Match mit ihm in der Weekly und nun dieses Match, also ich weiß nicht, wie bei ihm eine Auszeit aussieht, also bei mir sehe die ein bisschen anders aus.
Ja, vielleicht ist das jetzt der Auslöser für die Auszeit, weil er wurde, also gerade der Spot, den du gerade gesagt hast, den hätte ich ganz vergessen, sie haben eine zusammengeklappte Leiter auf die Seite gestellt und ihn einfach auf die Seite gepowerbombt, was heißt, da war halt dann auch exakt keine wieder, also das hat kein Millimeter wieder nachgegeben. Das muss irrsinnig wehgetan haben, aber ist ja alles nur Show.
Ja, genau, richtig. Also auch ansonsten, John Morrison hatte eine starke Phase, wo er auch sehr athletisch war, das hat mir auch sehr imponiert, zum Beispiel. Oder auch, dass sich so ein Morrison und so ein Seth Rollins mal verbündet haben und ein bisschen zusammen aufgeräumt haben. Auch das fand ich eigentlich an sich ziemlich schlau in so einem Match. Und einen Spot habe ich mir noch besonders aufgeschrieben. Rollins hat mal ziemlich am Ende zwei Leitern nebeneinander aufgebaut und ist hochgegangen. Und dann wurde er von der einen Leiter runtergeschubst und siehe da, es stand eine zweite Leiter da und er konnte einfach weiterklettern. Also so manche Sachen, die in anderen Matches immer ziemlich dumm wirken und unvorbereitet, die hat man, glaube ich, insgesamt bei diesen beiden Money in the Bank Leiter-Matches doch, glaube ich, mal ganz anders hingekriegt darzustellen.
Ja, das stimmt. Also es gab weniger Szenen, es gab halt auch weniger, was du Finn schon mal angedeutet hast, weniger diese, jemand steht an der Leiter und setzt einen Fuß drauf. Mhm. Und setzt den zweiten Fuß drauf. Ja. Sondern die haben sich halt zumindest halbwegs real. Natürlich sind sie nicht hochgeflogen. Also ich glaube, wenn Ricochet wollen würde, dann würde er halt einfach die Leiter hochgehen und den Koffer abhängen, bevor die anderen überhaupt zwinkern. Aber es wirkte halt alles ein bisschen realistischer. Man achtet ein bisschen mehr auf die Gegner, dass man halt alle abgefrühstückt hat. Und was wir noch nicht gesagt haben, ist, und das finde ich ganz cool, wer gewonnen hat eigentlich.
Ja.
Und das passierte durch einen auch krassen Move. Und zwar steht Seth Rollins oben auf der Leiter und wird vom Finisher von demjenigen, bei dem ich es tatsächlich fast am wenigsten erwartet habe, nach unten, nämlich mit dem Big Ending auf den Boden geknallt. Und Big E klettert hoch und holt sich diesen Koffer. Mhm. Und steht dann oben auf der Leiter, weint ein bisschen, eskaliert, jubelt. Und ich glaube, wenige haben es so sehr verdient wie er.
Ja, wirklich.
Ich hatte vorher lustigerweise eine Aussage von ihm gehört, dass er, dass, was ihn am meisten nervt, ist, dass er noch keinen Major-Titel geholt hat. Und als das Match so losging, dachte ich, ach ja, Big E ist ja auch dabei. Naja, zu seiner Aussage wird ja passen, dass er heute das Ding holt. Hm. Nun gut, hätte ich mal so tippen sollen, dann wäre das ganz okay gewesen. Ja. Ich freue mich irrsinnig für ihn. Es gibt sehr, sehr schöne Bilder von ihm mit seinen New Day-Leuten, wie sie sich einfach gemeinsam freuen. Es macht natürlich storyline-technisch dann jetzt plötzlich auch Sinn, dass Kofi so verprügelt wurde.
Richtig. genau das. Und überhaupt Kofi Kingston und MVP, die kennen sich ja auch irgendwie, ne? Die hatten ja auch irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun, so wie ich das verstanden und mitbekommen habe. Und da schlummert, glaube ich, eine größere Geschichte. Kofi Kingston in der Nähe eines Titelträgers, das Hurt-Business, was ja nun auch so ein bisschen unstetig gerade ist. Bobby Lashley, der so ein bisschen sauer auf MVP ist. Ich glaube, da könnte man echt gut was Spannendes entwickeln zwischen alten Freundschaften und neuen Freunden und ja, das erste Mal endlich einen Main-Titel holen. Was ist jetzt wichtiger? Also da freue ich mich jetzt richtig drauf.
Ja, ich mich auch. Und noch ganz kurz, weil ich gerade noch nach den T-Shirts gesucht habe und sie nicht gefunden habe, aber war auf dem Twitter-Account von Kevin Owens und er hat nach dem Match einfach nur gepostet, dass er Loser von Beck hört. Das finde ich schon Hut ab, das ist Comedy. Und dann hat er die Meldung, dass Big E den Titel geholt hat, retweetet. Und ich glaube, das ist eine ganz große Liebeserklärung auch an Big E von ihm.
Jo.
Und das passt auch, weil man hört immer wieder, dass Big E wirklich einer von den sehr, sehr guten Leuten ist, die in der WWE rumlaufen.
Mhm.
Doch, doch.
Genau, das passt schon. Jetzt gucke ich auf die T-Shirts, aber da steht gar nichts. Dieser Taco, was der wieder erzählt.
Siehst du.
Echt.
Ihr hört es auf Patreon bestimmt. Da kann er ja mein eigenes T-Shirt-Format machen.
Genau, das finde ich gut. Taco macht jetzt ein T-Shirt-Format auf Patreon.
Und erklärt
T-Shirt-Motive. Ihr habt es zuerst gehört.
Genau.
Genau. Und dann kommen wir auch zum Main-Event, den du besprichst.
Genau, weil da sind nämlich nur zwei Wrestler involviert und die Namen habe ich mir aufgeschrieben, nämlich Edge und Roman Reigns. So.
Genau, sonst sind keine Wrestler dran beteiligt, nur diese beiden.
Erstmal nicht, also nicht zumindest zu Beginn. Kommen wir aber noch drauf. Also Titelmatch, ne? Reigns immer noch Titelträger, Edge als Herausforderer. Ansonsten, ich habe mir gar nicht so viel zu diesem Match aufgeschrieben, weil es an sich erstmal relativ gleichförmig dahin lief in dieser Phase, wo man im Grunde, naja, es gab diese üblichen Roman Reigns und ich nenne es mal jetzt ganz ketzerisch üblichen Edge-Manöver, hat man sich ein bisschen gegenseitig ordentlich fertig gemacht. In der Zeit habe ich noch so ein bisschen News-Segmente gelesen und habe gelesen, wer wohl vielleicht irgendwann wieder zurückkommen könnte, was man so für Pläne hätte mit neuen Herausforderungen. Dachte, ach, ist doch alles Quatsch. Glaube ich nicht dran, dass da irgendjemand von den genannten Namen zurückkommt und habe so ein bisschen weitergeguckt. Ich fand ein paar Sachen ganz, ganz interessant. Zum Beispiel Edge war im Ring und es hat gefühlt ewig lange gedauert, bis Roman Reigns rauskam. Das fand ich eigentlich gut. Das ist auch so ein bisschen so ein Psychospiel vielleicht. Das hat auch nochmal so einen gewissen, weiß nicht, so einen Druck aufgebaut, fand ich. Das hat mir ganz gut gefallen. Und immer so ein paar, immer mal auf Paul Heyman zu gucken, das ist auch immer großartig in solchen Matches, wie er so die Sachen verkauft und darstellt. Also herrlich. Das Ende ist das, was ich mir wieder aufgeschrieben habe. Sonst, wenn du gleich noch mal was zwischendrin füllen willst, kannst du das ja machen. Aber im Grunde ging ja das Ende denn damit los, dass die beiden sich so durch den Ring geprügelt haben, dass Edge den Referee ausgenockt hat. Und jetzt ist es sehr spannend. Wir reden ja hier immerhin von einem Championship-Match. Und hier werde ich vielleicht ein klein bisschen kritisch. Der Ref fliegt also jetzt raus, kriegt nichts mehr mit. Ewige Zeit später kommen dann Ärzte, um sich um den Referee zu kümmern. Dann kommen ganz entspannt die Usos raus. Dann kommen die Mysterios hinterher, um ein Eingreifen der Usos zu verhindern. Dann kommt ganz entspannt Seth Rollins raus, um nochmal einzugreifen. Und während Edge sich dann so weit hocharbeitet und Reigns dann endlich pinnen kann und quasi schon gefühlt bis 10 gezählt hat, erst dann kommt ein neuer Referee raus, um dann nur noch bis 2 zählen zu können. Also das hat mir nicht ganz so gut gefallen.
Das stimmt. Wo ich aber sehr lachen musste, ist, dass Roman Reigns zu früh den Kickout gemacht hat. Hast du das gesehen?
Nee.
Das Publikum hat nämlich angefangen zu zählen und Roman Reigns hat auf deren Zählen reagiert. Der ist nach 2 vom Publikum einmal hoch und dann muss Edge schnell zugesagt und bleib liegen. Weil das hat man auch nicht noch mal in der Wiederholung gesehen. Apropos in der Wiederholung, was wir vergessen haben. Charlotte Flair war an einer Stelle offensichtlich sehr, sehr stinkig und ist mit erhobenem Stinkefinger durch den Ring gelaufen.
Ja.
Weswegen die WWE das Bild ausgeschwärzt hat. Ja. Aber man konnte es trotzdem
nicht
sehen.
Nicht lange genug, genau. Dann ging das Licht wieder an und dann lief sie da immer noch.
Aber was ist das in den USA mit deren komischen Doppelmoral. Ich werde das nie verstehen. Warum ist ein Stinkefinger jetzt ein Grund, es auszublenden, aber Bewaffnung nicht?
Ja, ne? Blut geht, Stinkefinger geht nicht. Das ist schon irgendwie. Ja. Brüste geht auch nicht, aber alles andere. Nee, stimmt. Andere.
Brüste böse, aber ja. Kopf ab ist okay.
Richtig. Hm. Ja, nee, weiß ich nicht. Verstehe ich auch nicht.
Genau. Richtig, ja, genau. Seth kam ja sogar zweimal hin. Mhm. Und das zweite Mal kassierte er dann ein Big Boot von Edge, was natürlich die Einleitung zum Ende war. Mhm. Denn dann, genau, was wir übrigens ganz vergessen haben, vor dem Match haben wir Seth Rollins völlig aufgelöst beim Interview gesehen. Der war sehr, sehr frustriert und der hat sich dann auch darüber aufgeregt, dass es überhaupt eine Frechheit ist, dass er im Money in the Bank Match sein muss, während Edge einfach abkürzt und direkt zum Titelträger geht. Aber ja, der nächste wird er sein, dafür wird er sorgen und ja, sorgt dann dafür, dass Edge abgelenkt ist und Roman verteidigt den Titel.
So sieht's aus. Und dann, ja, man feiert ein bisschen, man genießt es, man suhlt sich im Ruhm und in dem Buhrufen des Publikums und dann ertönt eine ganz gewisse Musik.
Ganz kurz noch, damit wir das vorher weg haben, dass wir den Rest dann wegmachen können. Seth ist dann, hat dann erst den Stare-Down mit Roman gestartet. Also als ginge es da um den Titel. Das sorgte dann aber dafür, dass er von Edge verprügelt wurde und aus dem Ring war. Und dann hat sich Roman das Mikrofon geschnappt und wollte erzählen, was für ein geiler Typ er ist. Aber dann, jetzt du.
John Cena. Genau, John Cena ist da. Und ich habe es ja eben schon in meiner Erzählung angedeutet. Ich lese so die ganze Zeit die News. Ja, hier, John Cena ist schon wird geplant, das sagen die einen Newsseiten und die anderen Seiten veröffentlichen seinen Drehplan, wo überhaupt gar keine Lücke drin ist und er dreht an anderen Orten und kann quasi theoretisch jetzt gar nicht da sein und ich dachte, ach, na gut, das wird doch eh nichts und wer will das denn sehen? Ja, und auf einmal ist er da, also das war wirklich auch nochmal so ein krasser Gänsehautmoment und John Cena also wirklich on fire, auf dem Punkt, mega gut drauf und ein Riesenpop für ihn und wie er das wieder gemacht hat und überhaupt seine ganzen Gesten und wie auch immer. Also ich bin herrlich. Also es ist am Ende nichts dabei rumgekommen. Also außer, dass die beiden sich dann schön im Ring gegenüberstanden. Musste auch gar nicht, ich glaube, es musste gar nichts großartig gesagt werden. John Cena ist da, trat Roman Reigns gegenüber, hat ihn so ein bisschen alleine durch seine Körperhaltung und durch sein Auftreten verhöhnt, fand ich. Und jetzt geht's da weiter bei den beiden. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Es gab, nachdem die Kameras aus waren, noch ein kleines, hat er sich noch mal das Mikrofon geschnappt und hat dann noch mal gesagt, wie schön es sich, also wie sehr er das alles vermisst hat, was ich sehr, sehr schön fand, dass er viele Sachen vermisst hat, aber am meisten halt das WWE Universe. Und hat dann gesagt, das Wichtigste, was er heute sagen wollte, ist, dass es kein Ding wird, sondern der Start von mehreren, also dass er jetzt wieder regelmäßiger da ist. Also sprich, wir werden Cena häufiger sehen, unter anderem heute Nacht bei Raw.
Oh.
Also wenn ihr das hier hört, habt ihr schon verpasst, dass er schon wieder da ist. Was macht ihr die ganze Zeit? Und da fällt mir noch mal ein, die erste Sendung, SmackDown war ja bereits die erste Sendung wieder vor Publikum. Ihr seht, manchmal kommen so Flashbacks, die man nur noch einbauen muss, wurde eröffnet von Mr. McMahon, der rausgeht auf die Bühne, ins Publikum guckt und sagt, where the hell have you been? Und wieder geht. Wo ich dachte, eigentlich ein geiler Move. Also ja. So, der hätte jetzt eine Stunde reden können und jeder hätte gedacht, boah, halt die Klappe, alter Mann. Gut, das habe ich auch nach dem einen Satz gedacht. Aber er ging halt einfach wieder. Yeah. Und ja, das war tatsächlich richtig. Mhm. Da wurde er mal gut beraten.
Ja, ja, ist einfach mega witzig, das muss man ja auch mal sagen. Also habe ich das nicht mitgekriegt oder ich gucke manchmal eben auf ProSieben Max, die sind ja auch immer etwas zusammengeschnitten da, die Folgen, die da laufen. Da habe ich das irgendwie nicht gesehen oder ich habe zu spät reingesäppt. Ja, mega, also herrlich, gefällt mir gut.
Ja. Ich sehe auch gerade, das Video wurde auch noch mal offiziell von der WWE rausgehauen. Allerdings habe ich das noch nicht gesehen. Das könnt ihr euch dann auf YouTube/WWE angucken. Oder auf Telegram. Egal. Ich wollte kurz ein Telegram-Gag machen. Genau, das war's dann auch mit Money in the Bank. Wir sind jetzt offiziell auf die gerade Richtung SummerSlam eingebogen. Die Dinge entwickeln sich in Richtung, die mir gefallen. Also Seth Edge wird super, Roman Cena wird super. Wir müssen gucken, was mit Big E wird. Das sind schon ein paar gute Sachen. Charlotte Becky oder auch Charlotte Rhea, beides vollkommen okay. Hm. Ich freue mich drauf.
So sieht's aus. Ich mich auch. Also da, genau. Also das gefällt mir alles gerade richtig gut. Die Storylines sind spannend, sind einigermaßen weitergedacht, auch ein bisschen um die Ecke gedacht und doch sehe ich viel Potenzial gerade drin.
Ja, ich auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Wrestling wieder ein bisschen besser geworden ist, zumindest bei dem Pay-Per-View. Vielleicht liegt es daran, dass das Publikum da ist, dass das alles irgendwie gefühlt noch mehr Impact hat. Dass das so ein bisschen bei im Thunderdome gefehlt hat. Auch sehr schönes Zitat von Drew McIntyre, so der gesagt hat, Thunderdome war schon krass, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dieses Wort nie wieder hören möchte.
Genau, das war auch recht dankbar. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass man aus ein paar Buhrufe bei ihm gehört hat und ich glaube, mit diesem Satz hat man ihm da was sehr Dankbares quasi in den Mund gelegt, was er sagen darf.
Ja, ja, ja. Er hat wieder das Cena-Problem so ein bisschen, dass er so overbooked ist und dass er deswegen den Leuten schon wieder ein bisschen aus dem Hals raushängt. Deswegen ist es halt auch das Beste, was sie machen können, ihn aus dem Titelrennen erstmal rauszunehmen.
Ja. Genau, apropos auch Wrestling wird besser. Ich hatte das Gefühl, Dominik Mysterio hat auch eigentlich eine ziemlich gute Show abgeliefert. Ich glaube, in der SmackDown-Folge sind sie doch gegen die Usos schon mal angetreten. Und da, wenn ich das jetzt richtig weiß, der ist ja zum Beispiel noch nie vor Publikum aufgetreten. Der ist ja.
Oh, das kann sein,
da kann ich richtig, der ist ja in der Pandemie, ist er ja, glaube ich, aufgetreten und wahrscheinlich, glaube ich, noch nie so richtig vor Publikum. Und ich fand das auch, also ich hatte den Eindruck, ich habe den nun ja auch noch eine Weile nicht mehr verfolgt, aber ich hatte den Eindruck, der macht da einen richtig guten, agilen, sportlichen Stil.
Ja, also bei dem merkt man auch, dass der halt wirklich einfach im Ring am meisten lernt. Mhm. Und das sollte vielleicht auch der WWE ein Zeichen sein, dass man die Leute vielleicht einfach mal in den Ring lässt. Also ihr habt 4 Shows die Woche, da muss es doch möglich sein, alle Wrestler dazu. Eigentlich sogar 5, wenn man 205 dazu zählt. Ja. Naja, oh, dann fällt mir jetzt gerade noch ein, bei Impact wird demnächst auch der Drama King auftreten. Und das ist niemand anderes als der außer WWE als Aiden English bekannte Mensch mit dem anderen Namen. Scheiße, gerade wusste ich ihn noch. Egal. Also Aiden English auch bald bei Impact.
Ah, okay, ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen.
Ja. Oh, interessant. Da hatte ich ein bisschen auf eine Reunion vom Rusev Day gehofft, aber na gut. Man kann nicht alles
haben. Man kann nicht alles haben. So sieht's aus.
Ja, und ich glaube, damit können wir das Ding hier auch zumachen. Denn dafür, dass es ein Pay-Per-View gab, sind wir wieder ganz gut in der Zeit.
So sieht's aus, genau. Und richtig, frisch für euch jetzt am Start, mal relativ zum Anfang der Woche. Aber es ist ja auch gerade total viel los draußen in der Wrestling-Welt, ne? Also es gibt nicht zu knapp Stoff.
Genau, deswegen. Und ja, John Cena ist wieder da. Wir gehen jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie sich alle gefreut haben, als Cena wieder da war. Haha. gut, das hätte ich besser gekonnt. von daher, ja, kommen wir zum Schluss. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
Sehr gerne. Und euch fürs Zuhören. Ja, tragt eure Masken, tragt Gummistiefel, wenn es sehr stark regnet. Mhm. Aktuell scheint das wichtig zu sein. Passt auf euch auf. Elio, wir dich auch. Und wählt keine Nazis. Bis dann.
Never give up. Tschüss. Hallo.